Die Botschaft Einfluss vom 14.11.1963, gepredigt im Mark Ballroom in New York. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Glaube nur, alle Dinge sind möglich, glaube nur. Glaube nur, alle Dinge sind möglich, glaube nur. Lasst uns unsere Häupter neigen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Lied, glaube nur. Sieh nur, wie unser Herr zu dem epilepsiekranken Jungen kam und sagte, ich kann es, wenn du glaubst, denn denen, die glauben, sind alle Dinge möglich. Herr, hilf unserem Unglauben heute Abend, das ist unser Gebet. Wir sind dir so dankbar für deine Gegenwart bei uns und für Menschen, die dir glauben und dich lieben. Und jetzt zu wissen, dass wir nicht mehr sein werden, sondern dass wir jetzt in Christus Jesus in den Himmel erhoben sind, dass wir heute Abend bei unserem König sitzen, dass wir bereits in seiner Position sitzen. Oh, wie sehr danken wir dir für dieses Vertrauen, das wir in ihm haben, für seine Verheißungen, in dem Wissen, dass sie nie versagen können, dass sie immer wahr sind. Wir beten, dass du uns heute Abend besuchen wirst. Möge der Heilige Geist das Wort Gottes nehmen und es in unseren Herzen verteilen, so wie wir es brauchen, damit wir, wenn wir heute Abend nach Hause gehen, mit denen, die eines Abends von Emmaus kamen, sagen können, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns sprach? Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich freue mich sehr, heute Abend wieder hier zu sein, um zu euch zu sprechen und mit euch Gemeinschaft zu haben über Dinge, die zu Christus gehören. Es gibt keinen anderen Grund, warum wir hier sind, als das zu tun, nämlich Gemeinschaft mit seinem Wort zu haben. Es tut mir leid, dass ich euch alle jeden Abend so lange aufhalte. Jemand sagte mir, die Leute gehen hier um 8:30 oder 9 Uhr von der Gemeinde nach Hause. Aber ich bin einfach ein Südstaatler und irgendwie langsam, ihr wisst schon. Und ich kann nicht so schnell denken. Ich muss mir einfach Zeit damit lassen. Aber ich bin wirklich dankbar für die gute Zusammenarbeit, die ich von euch Leuten hier bekomme, die an Gott gläubig sind. Eure gute Zusammenarbeit macht es dem Heiligen Geist so leicht, unter den Menschen zu wirken. Ich wünschte, ich könnte das überall finden, wo es Menschen gibt, die glauben. Egal, was Gott tut, was für eine Gabe er auch darstellen mag, ihr müsst daran glauben, denn sie ist wirkungslos, wenn ihr es nicht glaubt. Jesus kam einmal aus einem anderen Land zu den Seinigen. Und sie sagten, wir haben gehört, dass du dies und jenes an diesem Ort getan hast. Aber da konnte er nicht viele mächtige Werke tun. Wir sagen das nicht gerne so, aber so steht es in der Heiligen Schrift, dass er nicht viele Taten vollbringen konnte. Er konnte nicht viele mächtige Werke tun wegen ihres Unglaubens. Und Gottes Macht ist durch euren Glauben an ihn begrenzt. Seht ihr? Das ist die einzige Grenze, die es gibt. Euer Glaube. Und wenn alle Dinge sind möglich für die, die daran glauben wollen, seht ihr? Es gibt einen großen Gott im Himmel. Und wenn wir nur mit ihm in Kontakt treten könnten, wie ein direkter Draht zu ihm, wären alle Dinge möglich, seht ihr? Aber wir müssen mit ihm in Kontakt kommen, ohne Rauschen im Nirgendwo, nur mit einem klaren Kanal zwischen uns und Gott. Dann sagte er, wenn du zu diesem Berge sagst, bewege dich, dann zweifle nicht in deinem Herzen, sondern glaube, was du gesagt hast. Nun, man kann nicht blöffen. Satan blöfft nicht so leicht und so kann man es nicht blöffen. Aber wenn ihr es wirklich wisst, dann muss es geschehen. Seht ihr, es muss einfach geschehen. So sind wir hier und beten ihn an und er ist lieblich und der schönste von 10.000 für unsere Seele. Und wir sind gewiss glücklich, heute Abend hier mit euch zu sitzen in dieser schönen Zeit der Gemeinschaft. Nun ihr, die ihr gerne das Wort lest oder die Stellen markiert, ich habe heute Abend so viel über göttliche Heilung gepredigt, dass ich das Thema heute Abend ein wenig gewechselt habe. Ich habe es nicht wirklich geändert, sondern nur die Art und Weise, wie es läuft. Denn man kann ein Wort in der Bibel nicht ändern, denn es stimmt einfach mit den anderen Worten überein. Die ganze Heilige Schrift ist einfach miteinander verbunden. Es ist wie entschuldigt, wenn das frevelhaft klingt, aber so habe ich das gar nicht gemeint. Aber es ist wie ein Puzzle. Ihr wisst schon, wir haben die alten Puzzles immer zerschnitten und uns dann hingesetzt und gelernt, wie man sie zusammensetzt. Und dann mussten wir etwas auf der Seite liegen haben, das Bild von dem, was wir versuchten zusammenzusetzen, damit das Puzzle richtig aussah. Und wenn man das nicht hätte, würde man es nie fertig bekommen. Und so ist die Schrift nun einmal. Sie ist so zerschnitten, um vor den Augen der Weisen und Klugen verborgen zu sein, denn sie sind wie die Pharisäer, kluge Gelehrte. Und Jesus dankte Gott, dass er es vor ihren Augen verborgen hatte und es den Unmündigen offenbaren wird, die es lernen wollen. Wenn ihr nun ein Beispiel haben wollt, um euer Muster abzulegen, um zu sehen, wie die Schrift zusammenpasst, dann legt Jesus einfach hierher und schaut ihn an und platziert es in der Bibel. Ihr bekommt das Ganze richtig heraus, denn es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Das Neue und das Alte Testament sprechen alle von Jesus. Jesus Christus, dem Sohn Gottes, weil er das Buch der Erlösung ist. Er war das Wort und er ist das Wort und das muss er sein, verstehst du? Dies ist also das ganze Buch der Erlösung, das Jesus Christus ist. Von Gott, passend zusammengestellt mit den Verheißungen der Erlösung und Heilung und allem für den Menschen. Seht ihr, begreift ihr das jetzt? Dieses Buch ist Jesus Christus von Gott zusammengefügt. Seht ihr? Und er kam als Mensch und er hat uns erlöst und jede Verheißung ist in ihm und für euch, denn er ist der Erlöser. Wenden wir uns heute Abend dem Alten Testament zu, um zu erfahren, worauf wir uns beziehen wollen, und lesen wir aus Jesaja, dem 6. Kapitel, das Buch des Propheten Jesaja. Ich mag die Schriften Jesajas. Er war ein großer Prophet. Wusstet ihr schon, dass Jesaja die ganze Bibel geschrieben hat, sozusagen als Vorwort zu ihr? Das hat er. Jesaja beginnt mit der Schöpfung. In der Mitte des Buches kommt Johannes der Täufer und der letzte Teil spielt im Millennium. Es gibt 66 Bücher der Bibel und 66 Kapitel von Jesaja. Also ist es sicherlich ein Vorgeschmack auf die gesamte Bibel. Lesen wir nun aus dem 6. Kapitel. In dem Jahr, in dem Ussia starb, sah ich den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch erhoben, und sein Gefolge füllte den Tempel. Und über ihm standen die Seraphim. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht und mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Und die Pfosten der Tür bewegten sich bei der Stimme von ihm, der gerufen hatte. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Weh mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er legte sie auf meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt und deine Missetat ist weggenommen und deine Sünden sind gereinigt. Und ich hörte die Stimme Gottes, die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Ich möchte einen Text nehmen, wenn wir ihn so nennen wollen, über das Thema Einfluss. Einfluss ist eine große Sache. In der Heiligen Schrift heißt es, wir sind geschriebene Briefe und werden von allen Menschen gelesen. Und wir als Christen sollten immer darauf achten, was wir tun und was wir sagen, dass wir vollkommen ehrlich zu allen Menschen sind. Und wenn du nicht ehrlich zu deinem Mitmenschen sein kannst, wirst du sicher nicht ehrlich zu Gott sein. Wie wir also Gott dienen, so dienen wir einander. So ehrlich, wie ich zu euch bin, so ehrlich werde ich auch zu Gott sein. Und so ist es auch bei euch zu mir. Wir müssen bei allem, was wir tun, ehrlich zueinander sein. Und jemand beobachtet uns. Du denkst das vielleicht nicht, aber es gibt Augen, die dich beobachten. Und dein Leben hat Einfluss auf jemanden. Vielleicht ist es ein kleines Kind und dieses Kind wird vielleicht ein anderer Finney oder Moody oder so weiter. Wir wissen es nicht, aber dein Leben hat Einfluss auf jemanden. Und unser heutiger Rahmen ist ein zeitlich großartiger Rahmen für dieses Thema, denn als ich es heute Nachmittag las, dachte ich, wie groß Gott ist. Heute Morgen, als mein Sohn und ich um den Block gingen, waren so viele Leute da. Wir gingen um den Times Square herum, denn sie sagten, sie würden ihn abreißen. Ich glaube, die Bauarbeiten haben schon begonnen. Ich sah mir das an und wir machten ein paar Fotos. Und die Leute, sie drängten sich. Ich sagte zu meinem Sohn Billy, wo wollen die alle hin? Wozu die Eile? Da unten unter uns rennen sie und hier rennen sie und über uns rennen sie. Ich, wohin laufen sie denn alle so eilig? Und während wir so dastanden, dachten wir, wie kann Gott die Gedanken eines jeden Menschen kennen? Und wie kann es sein, dass all die Milliarden auf der Erde, und doch weiß Gott jedes Mal, wenn du mit dem Auge zuckst, er ist unendlich. Und wenn du es wissen willst, nur um dich zu vergewissern, wenn es dir jemals in den Sinn kommt, dann geh hinaus und sieh dir die Sterne an und frage dich, wie er sie alle kontrolliert, dann siehst du, was für eine kleine Aufgabe das sein müsste. Sie wissen, wie schnell sich das Licht fortbewegt. Man könnte eine Reihe von Neunern um die Stadt New York herumlaufen lassen und sie könnten sie nicht einmal in Meilen aufschlüsseln. Und jenseits davon gibt es genauso viele Sterne wie auf dieser Seite. Auf dem Mount Palomar und dem Mount Wilson in Kalifornien kann man sie sehen. Denkt, wie groß er ist und wie er die Erde hält. Würde sich die Erde oder einer dieser Sterne von ihrem Platz bewegen, Millionen und Milliarden von Kilometern entfernt, hätte das Auswirkungen auf diese Erde. Das ganze Sonnensystem muss genau an seinem Platz bleiben. Und seht ihr, alles, was Gott geschaffen hat, gehorcht Gott. Aber als Gott den Menschen schuf, schien der Mensch mehr wissen zu wollen als er. Versteht ihr? Wir sind die Einzigen, die nicht an ihrem Platz sind. Sie bleiben an ihrem Platz und sie müssen an ihrem Platz bleiben, um sich gegenseitig zu koordinieren. Wenn zum Beispiel der Mond jemals seinen Platz verlassen würde, wäre die Erde in wenigen Augen mit Wasser gefüllt. Seht ihr, der Mond ist so etwas wie ein Wächter des Meeres. Er hat ihm Grenzen gesetzt, die nicht überschritten werden können. Und wenn der Mond sich von der Erde abwendet, kommen die Gezeiten herein. Wenn der Mond sie nicht auf der anderen Seite auffängt, würde sie die Erde bedecken. Seht ihr? Also hält der Mond an und er dreht sich um und auf der anderen Seite der Welt zu schauen und hier kommt das Wasser sehr schnell herein und dann dreht er sich wieder um. Er ist der Diener Jehovas. Das Meer hält inne und geht wieder an seinen Platz zurück, weil es das vollkommene Bewegen Jehovas sieht. Oh, wenn wir in der Gemeinde als die Glieder des Leibes Christi nur so harmonisch zusammenarbeiten könnten, würdet ihr eine große und mächtige Gemeinde des lebendigen Gottes sehen, alle in einer Reihe erfüllt vom Heiligen Geist. Wäre das nicht wunderbar? Jedes Glied des Leibes funktioniert genau an seinem Platz, jede Gabe an ihrem Platz, jede Gabe hilft der anderen, jedes Glied hilft dem anderen, das wäre wunderbar. Das ist es, was wir sehen wollen. Aber wir werden es eines Tages sehen und zwar in der richtigen Weise. Dieser junge Mann Ussia war der König und bevor er König wurde, er war ein König zur Zeit des Propheten Jesaja. Und er war ein Hirtenjunge, er liebte die freie Natur. Er hatte einen großen Einfluss auf Jesajas Leben. Jesaja war auch ein junger Mann, ein junger Prophet. Wenn ihr die Geschichte lest, könnt ihr sie in der 2. Chronik 26 nachlesen. Im Alter von 16 Jahren, nach dem Tod seines gerechten Vaters, wurde er, sie nahmen ihn und machten ihn zum König über Israel. Im Alter von 16 Jahren begann er zu regieren. Und er hatte den Einfluss seiner Eltern gesehen, seine Mutter war eine gottesfürchtige Frau und sein Vater war ein gottesfürchtiger Mann vor ihm. Und auf diese Weise wurde das Kind beeinflusst, das Richtige zu tun. Ich sage euch, ich denke, dass wir heute Abend eine solche Welle der Jugendkriminalität im ganzen Land haben. Aber ich denke, dass es wirklich im Elternhaus begann. Ich glaube, die Eltern haben angefangen loszulassen. Und wenn das Kind in einem guten, altmodischen, gottesfürchtigen Elternhaus aufgewachsen wäre, ich sage nicht, dass dann alles vorbei wäre, ganz sicher nicht, aber es würde dem Kind sicherlich den richtigen Einfluss geben. Ich denke, dass viele Kinder in Heimen falsch erzogen wurden, auf der Straße ausgesetzt wurden und nur für sich selbst lebten, während die Mutter in einer Kneipe blieb oder der und der Vater und so weiter. Sie kümmern sich nicht um das Kind. Eine andere Sache ist, dass sie es nicht lieben, um ihm Zuneigung zu geben, um es aufzunehmen. Es ist noch jung. Man muss ihm Liebe und Respekt beibringen und die Bibel lesen. Ich denke an Susanna Wesley. Ich glaube, sie hatte 17 Kinder. Ich glaube, das ist richtig. Aber sie fand jeden Tag 2 Stunden oder mehr Zeit zum Beten. Unten am Ende ihres Kleides, wo die kleinen Jungen knieten, kamen ein John und ein Charles heraus, die den Lauf der Welt veränderten, die Welt an jenem Tag retteten. Und sie hatten keine Waschmaschine und keinen Trockner, wie wir es heute haben, und keine Spülmaschine und so weiter. Oder ein Dienstmädchen. Die Sache, die sie hatte das alles selbst gemacht und trotzdem konnte sie Zeit finden, weil sie einen Einfluss auf einige Kinder ausübte, der schließlich den Lauf der Welt veränderte. Ich denke, das ist die altmodische Mutter, das altmodische Zuhause, wo das Gebet und das Verständnis der Bibel im Vordergrund stehen. Ich glaube, Abraham Lincoln hat in seinem Leben nie ein Buch besessen, bis er volljährig war. Aber die Bibel und, ich glaube, es war entweder das Fox-Buch der Märtyrer, vielleicht auch nicht, vielleicht war es ein anderes Buch. Ich glaube, es war die Pilgerreise, um genau zu sein. Es war die Pilgerreise und die Bibel. Siehst du, was für einen Charakter das geformt hat? Lasst mich einfach in euer Haus gehen und sehen, was für Bilder ihr an der Wand hängen habt. Lasst mich in euer Haus oder in euer Büro gehen und sehen, welche Musik dort läuft. Seht ihr, was du liest, was du dir ansiehst? Ich kann dir ziemlich genau sagen, was in dir vorgeht, denn es nährt sich davon. Seht ihr? Und oh, ein Zuhause, wenn wir es schöner gestalten würden, würden die Kinder nicht weglaufen wollen. Wir sollten es so gestalten, dass sie sich willkommen und wohlfühlen, dass sie es kaum erwarten können, bis sie dort sind. Und so sollte das zu Hause sein. Und ich denke, dass Uzziah aufgrund dieses Einflusses seiner gottesfürchtigen Eltern in einem solchen Zuhause aufgewachsen sein muss. Und sobald er König wurde, ignorierte er alle populären Meinungen und alle politischen Differenzen und er hatte nur eines im Sinn. Er würde Gott dienen, egal wie. Wir brauchen mehr Politiker wie ihn. Er war fest entschlossen, Gott zu dienen, denn so war er erzogen worden. Und sein Vater gab ihm den richtigen Einfluss, damit er Gott dienen und leben konnte. Und sein Königreich war so groß, dass es, glaube ich, dem Königreich Salomos am nächsten war. Ich glaube, es wird erwähnt, dass es neben dem Königreich Salomos lag. Wie hat Gott ihn gesegnet? Und das hatte einen großen Einfluss auf den jungen Propheten Jesaja, der zu der Zeit im Tempel oder im Land war. Und wie er gesehen wurde und wie Gott einen Mann segnete, der den richtigen Standpunkt einnahm, das richtige tat, das richtige Motiv, das richtige Ziel hatte und der das richtige tat. Manchmal mag man denken, dass es sich nicht auszahlt, aber es lohnt sich sehr wohl. Es muss sich lohnen. Man kann nicht gleichzeitig nach Osten und nach Westen gehen. Ihr könnt nicht gleichzeitig nach rechts und nach links gehen. Du magst denken, dass du in die andere Richtung gehst, aber du tust es nicht. Wenn du also deinen Geist und deine Augen, deine Motive und deine Ziele im Leben auf das Richtige richtest, musst du auch das Richtige tun. Du kannst nicht scheitern, seht ihr? Das ist der einzige Weg. Egal wie sehr ihr versucht seid, die andere Seite zu tun, wendet euren Kopf davon ab und tut, was richtig ist. Und ihr wisst, dass ihr im Rechten seid. Ihr fühlt euch besser und ihr seid besser. Und das ist alles, was es zu tun gibt. Ihr werdet richtig herauskommen. Wenn ihr nach Westen geht, werdet ihr nicht, ihr werdet nicht nach Norden gehen, ihr werdet nach Westen gehen. Und so ist es auch mit Recht und Unrecht. Und Jesaja sah dies und er sah, dass Gott ihn segnete und wie er alle Völker, die um ihn herum waren, seinen Ruhm bis nach Ägypten trugen. Und die Völker wollten keinen Krieg mit ihm. Sie sahen, dass Gott mit ihm war. Also hat er einfach, sie schickten ihm Friedensopfer und Schafherden und andere Dinge und gaben sie ihm, um Frieden zu schaffen. Und er war ein guter Mann. Und ich glaube, wenn eine Nation oder ein Volk oder eine Gemeinde oder ein Einzelner, egal wie sehr die Kritiker dich kritisieren, einfach das Richtige tut, sie haben Respekt vor dir, ganz tief in ihrem Herzen. Und ich habe festgestellt, dass das die Wahrheit ist. Seht ihr und sei ehrlich und aufrecht. Und die Leute werden das respektieren. Und selbst wenn man sich irrt, respektieren sie es. Denn wir sind nur Menschen. Wir sind alle Menschen. Und wir wissen, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Und das müssen wir akzeptieren. Und Usia hielt diesen Standard. Er hatte, wie ich schon sagte, großen Einfluss auf den Propheten Jesaja. Und dann machte Usia diesen verhängnisvollen Fehler, so wie viele andere Menschen auch. Als er sich sicher fühlte, als hätte er die ganze Sache in der Hand, wurde er hochmütig. Er wurde hochmütig und stolz. Das ist ein echtes Beispiel für uns alle. Wisst ihr, das war das Problem. Ich spreche zu Christen und Predigern und ich möchte ehrlich über diese Dinge sein. Und genau das ist der Punkt, an dem viele Priester sogar einen Fehler machen. Wir haben schon so oft von den Predigern gehört, von den Taten, die sie tun und von den Dingen, die manche von ihnen vielleicht nicht tun sollten. Ich denke, manchmal sind sie gute Menschen, wunderbare Christen, die vom Herrn gebraucht werden. Und schließlich bauen sie ein kleines Reich um sich herum auf oder sie haben viel Einfluss auf Leute, besuchen ihre Versammlungen, bis sie unvorsichtig werden und sie werden irgendwie hochgehoben. Die Leute applaudieren ihnen und stehen auf und wir sollten das wirklich nicht tun. Wir, denkt daran, wir sind alle nur, es gibt keine großen Leute unter uns. Wir sind alle nur Gottes Kinder, auch wenn Gott einige von uns auf eine bestimmte Weise geschaffen hat und einige auf eine andere. Er hat mich wie einen Finger und einem Auge gemacht und so weiter. Wir müssen uns gegenseitig wertschätzen und nicht versuchen, uns groß zu fühlen. Denn wir sind alle mit dem einen Gott verbunden und wir stammen alle von einem Baum ab, seht ihr? Und wir stellen fest, dass Prediger sich oft ein wenig sicher fühlen und dann tun sie Dinge, die sie nicht tun sollten. Und wir wissen, dass rechtschaffende und gute Menschen oft so weit gehen, dass sie zu viele gesellschaftliche Anlässe besuchen, dass sie auf große Partys gehen wollen und dass sie ab und zu einen kleinen Drink verlangen und sich mit der Welt verstricken. Und ich glaube, das ist es, was mit unseren Gemeinden heute los ist. Ich glaube, das ist es, was mit unserer Pfingstbewegung los ist. Nun lasst mich das erst einmal klarstellen. Seht ihr? Ihr hört mich Dinge über die Pfingstgemeinde sagen. Und ich bin Pfingstler. Seht ihr? Aber was wäre, wenn es heute Abend keine Pfingstler in New York gäbe? Wohin würde ich dann gehen, um diese Botschaft zu predigen? Seht ihr? Ich schätze die Pfingstler. Sie sind meine Brüder und Schwestern. Aber wenn ich sehe, dass etwas mit meinem Bruder, mit meinem Kind, meiner Frau oder was auch immer nicht in Ordnung ist, dann gilt, richtig ist richtig. Die korrekten Eltern werden ihre Kinder korrigieren. Und ich glaube, das Problem mit unserer Gemeinde ist, dass wir versuchen, zu sehr wie die anderen zu werden. Seht ihr? Wir versuchen uns wie jemand anderes zu verhalten und wir fangen an, ihre Gewohnheiten anzunehmen. Und das Erste, was ihr wisst, ist, dass es früher, ich erinnere mich an den Beginn der Pfingstbewegung nicht mehr, das ist natürlich schon viele Jahre her bei diesem letzten Umzug von der Azusa Street, aber ich habe die Geschichte davon mitgenommen und ich habe viele Bücher gelesen und mit einigen der alten Männer gesprochen. Ich treffe mich gerade mit einem in Shreveport, Louisiana. Er wird dort sein, er war einer der ersten Männer in der Azusa Street. Und das war der Beginn der Pfingstbewegung in diesem Land vor etwa 50 Jahren, nehme ich an. Ich predigte vor einigen Jahren zum goldenen Jubiläum im McPherson Tempel, dem Angelus Tempel in Los Angeles, dem goldenen Jubiläum des 50. Pfingstjahres, wie ihr wisst. Aber seither haben sich so viele kleine Dinge in die Gemeinde eingeschlichen, weil die Gemeinde jeden Tag mit der Welt zu tun hat. Nun, und ich will nicht noch einmal darauf zurückkommen zu unseren Schwestern, seht ihr, unseren Brüdern. Vor vielen Jahren war es oft falsch, dass unsere Schwestern sich die Haare abschnitten, wie ich neulich abends sagte. Es war eine pfingstliche Angelegenheit, dass sie dies und jenes nicht tun sollten. Aber was ist das? Jetzt gehen wir in die verschiedenen Teile des Landes und finden unsere Pfingstschwestern mit diesem Wasserkopf-Haarschnitten. Ihr wisst schon, mit diesen großen Haarschnitten wie diesen. Und das sieht man ihnen auch an. Und sie benutzen Make-up. Sie tragen Kleider wie Männer. Und du sagst, Bruder Branham, du hackst auf den Frauen herum. Nun warte einen Moment, lass mich auf die Männer losgehen. Der Bruder, der seine Frau das tun lässt, ist kein guter Herrscher über sein Haus. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Das solltest du nicht tun. Aber was ist es? Wir haben uns mit den anderen herumgeschlagen. Irgendein kleiner Schwächling kommt von irgendeinem Seminar oder einer Schule und hat eine andere Vorstellung davon. Aber es gibt nur ein einziges perfektes Beispiel und das ist die Bibel. Die Bibel verurteilt das, seht ihr? Und es ist nicht richtig. Und dann finden wir noch andere Dinge. Früher war es nicht richtig, wenn Heiligkeitsleute ins Lichtspielhaus oder ins Kino gingen. Jetzt gehen sie die ganze Zeit, seht ihr? Und dann hat Satan einen Trick angewandt, indem er den Fernseher direkt in euer Haus stellte und ihn dorthin stationierte. Aber all diese Dinge, die waren früher falsch. Nun, was ist es? Siehst du, es kommt so allmählich, bis es dich ganz einfach übernommen hat. Es ist wie eine Rebe, die um dich herum wächst. Wenn ihr nun diese Weinrebe von euch fernhaltet und euch nur um Jesus und das Wort wickelt und dabei bleibt, werdet ihr gerade wachsen. Das ist schief und es zieht dich von der Straße. Christus zieht dich nach oben. Dieses zieht dich seitwärts. Und wenn dann eine Frau, zum Beispiel die Frau eines Priesters oder ein Priester, anfängt, etwas Bestimmtes zu tun, wird seine ganze Gemeinde sagen, nun, unser Pastor macht das. Die Frau des Pastors tut es auch. Warum sollten wir das dann nicht auch tun? Seht ihr, ihr beeinflusst jemanden und ihr müsst sicher sein, dass ihr ihn richtig beeinflusst, auf den richtigen Weg und auf die Dinge, die richtig sind. Nun finden wir heraus, wenn du dich erhebst, dann bist du auf dem Weg nach unten. Wenn du dich erhebst. Und wir stellen fest, dass dieser Ussia sich erhob, weil er sich sicher fühlte mit allem, was ihn umgab. Er hatte sein Land und es war gut versorgt und Gott hatte ihn gesegnet. Und er hatte große Weinberge und Herden und Schafe und Bergwerke und alles, was reich war. Und alle Völker waren in Frieden mit ihm und er wurde so hochmütig, dass er dachte, er könnte alles tun, was er wollte, und er war stolz. Er war so hochmütig, dass er versuchte, den Platz eines Priesters einzunehmen. Er ging in den Tempel, nahm das Räuchergefäß und ging zum Altar, und als er das tat, lief der Priester hinter ihm her und sagte ihm, er solle das nicht tun. Und als er zurechtgewiesen wurde, war er nicht demütig, wie er es hätte sein sollen. Bevor er erhoben wurde, hätte er gesagt, das ist richtig, ich habe kein Recht, das zu tun. Ich hätte das Weihrauch fast hinuntergeschickt oder es dem Priester übergeben, der von Aaron war, der dazu geweiht war und nur für diese Versammlung geweiht war. Ich reise viel mit diesen Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Viele von ihnen sitzen gerade hier. Und ich spreche bei ihrem Frühstück am Samstagmorgen, bei irgendeinem, ich glaube, es ist im Statler Hotel. Sie sagten, sie hätten bereits 700 Karten für das Frühstück verkauft. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich also mit ihnen gesprochen. Und sie nahmen die Geschäftsleute mit auf die Plattform, nahmen ihren Text und predigten das Evangelium. Ich sagte, das ist falsch. Es ist wirklich falsch. Es ist schon schwer genug für uns Prediger, es gerade zu halten, geschweige denn einen Geschäftsmann, der nicht ordiniert ist, zu so etwas hochzunehmen, dass man kleine Ideen einbringt und so weiter. Und ich sagte, das solltet ihr nicht tun. Versucht nie, den Platz des anderen einzunehmen. Gott hat dich zu etwas Besonderem gemacht und das bleibst du auch. Bestimmt, du bleibst so, wie du bist. Versuche nicht, den anderen zu verkörpern. Das ist es, was die Gaben, die Gott in die Welt schickt, immer ruiniert. Wir finden so viele fleischliche Nachahmungen. Wir finden jemanden, der versucht, den anderen nachzuahmen. Wie man bei den Pfarrfrauen sagte, als Frau McPherson noch lebte und jede Pfarrfrau trug diese Flügel wie sie oder was auch immer es war und hatte ihre Bibel auf dieselbe Weise. Und alles, was sie tat, taten sie auch. Wir bemerken, dass wir heute so viele Billy Grahams haben. Aber seht ihr, Gott hat nie mehr als einen Billy Graham geschaffen. Das ist alles. Er. Und du bist genauso wichtig wie Billy Graham. Oral Roberts oder einer dieser berühmten Männer. Du bist genauso wichtig, bis du deinen Platz verlässt. Und dann taugst du nichts mehr. Du bist ein Hindernis für diese Männer. Du bist ein Hindernis für dich selbst und für das Reich Gottes. Bleib auf deinem Platz, seht ihr? Bleib so, wie Gott dich geschaffen hat, dann wirst du richtig handeln. Wie Paulus, das ist nichts Neues. Paulus lehrte dasselbe. Er sagte, wenn die Hand zum Auge sagt, ich bin nicht wie das Auge oder das Ohr zur Nase, ich will kein Ohr mehr sein, denn ich bin nicht wie die Nase oder so ähnlich, ihr könnt das nicht tun. Seht ihr, es passt alles zusammen und bewegt sich als eine große Einheit. Und wir dürfen nicht versuchen, jemanden zu verkörpern. Sei einfach so, wie du bist und so hat Gott dich geschaffen. Du hast dich nie selbst erschaffen. Und bedenkt, so gern wir Prediger auch den Platz von Billy Graham einnehmen würden, wir können es nicht tun. Und Billy Graham kann auch nicht unseren Platz einnehmen. Seht ihr, jeder von uns hat etwas zu tun. Der gewöhnliche kleine Mann hier, der vielleicht ein Hausmeister ist, die kleine Frau, die vielleicht eine Hausfrau ist, der größte Pastor auf der Welt kann nicht ihren Platz einnehmen. Gott hat euch zu dem gemacht, was ihr seid. Und ihr dient Gott so, wie er euch gemacht hat. Seht ihr? Und ich denke, wenn wir das tun würden, dann würden die Räder viel leichter rollen. Ja, das würde es, wenn wir das tun würden, ohne uns zu erhöhen. Und wir finden heraus, dass wir stattdessen, wenn jemanden etwas aus der Bibel erzählt und wir sehen, dass es richtig ist, dann sollten wir anstatt zu versuchen, uns zu demütigen, einfach sagen, nun, ich habe mich geirrt, vergib mir und ich wollte nicht, ich wusste das nicht, also höre ich einfach damit auf. Nun, anstatt das zu tun, machen wir es zu oft wie Ussia. Er fühlte sich zu groß, um heruntergerufen zu werden, denn er war der König. Und oft habe ich Prediger erlebt, die sich für zu wichtig hielten, als dass man ihnen sagen könnte, was das Wort der Wahrheit ist. Nun, die Tage der Wunder sind vorbei. Ich kann euch zeigen, wo Gott Wunder angeordnet hat. Nun könnt ihr mir nicht sagen, wo er sie jemals weggenommen hat. Seht ihr? Und er ordnete Gaben an. Du hast nie gesehen, wo er sie weggenommen hat. Seht ihr? Es steht in der Heiligen Schrift. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wie lange noch? In alle Welt. Bis es jede Kreatur hört, so viele es auch hören. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Seht ihr, wir können das nicht durch etwas anderes ersetzen. Nehmt einfach, was er gesagt hat und es wird gut sein und funktionieren. Aber solange wir versuchen, unsere eigenen Wege einzuschlagen, das ist der Punkt, an dem Israel seinen größten Fehler machte. Als die Gnade ihnen eine Feuersäule, einen Engel, ein Opfer zur Verfügung stellte und sie befreite, sandten sie ihnen einen Propheten, sandte ihnen eine Feuersäule, um ihnen zu folgen, um den Propheten auf den Weg zu führen. Und als sie zu Exodus, dem 19. Kapitel, kamen, als sie die Gnade gegen das Gesetz eintauschten, taten sie das Schlimmste, was sie je getan haben. Seht ihr? Aber sie wollten etwas, das sie selbst tun konnten. So sind wir nun mal. Wir müssen unseren Doktortitel haben. Und wenn man den nicht hat, kann man nicht in die Gemeinde kommen. Das ist alles. Also, wir müssen die Sache studieren und herausfinden, ob sie von Gott ist. Nun finden wir heraus, dass Ussia sich erhob und es trotzdem tun wollte. Er schnappte sich das Weihrauchfass und machte sich auf den Weg. Es spielte keine Rolle, was die Priester sagten. Er wollte es trotzdem tun. Und das war gegen die Heilige Schrift. Es war unbiblisch für ihn, das zu tun. Es ist unbiblisch für dich oder für mich, sich für jemand anderen auszugeben. Das stimmt. Also sei, was du bist und sei ein guter Mensch und erfülle deine Aufgaben, damit andere dich sehen können. Wenn du eine Hausfrau bist, sei eine echte Hausfrau, verstehst du? Wenn du ein Ehemann bist, sei ein echter, siehst du? Und wenn du ein Diakon bist, sei ein echter oder ein Prediger, was auch immer du bist. Aber versuche nicht, den Platz eines anderen einzunehmen. Und wenn das Wort dich darauf anspricht, dann, wenn du dich getadelt fühlst, dann tue Buße. Das ist alles. Mach es richtig. Das ist das Einzige, was du tun musst. Aber Ussia wollte das nicht tun. Nachdem Gott ihn so gesegnet hatte, wie er es getan hatte, fühlte er sich nicht in der Lage, das zu tun. Er dachte, er werde weitermachen, es trotzdem tun, weil er sich sicher fühlte. Aber während er in der... Es machte ihn irgendwie auch wütend auf die Männer, die ihm das Wort des Herrn sagten. Und als er das tat, stürzte er hinein und wir finden heraus, dass er Aussatz bekam. Und er war ein Aussätziger, bis er starb. Er konnte nie mehr in das Haus des Herrn gehen. Er starb als Aussätziger, nachdem er die Hand Gottes gesehen hatte und wie Gott so gut zu ihm gewesen war und die Dinge getan hatte, die er getan hatte, starb dieser Mann einsam, aussätzig. Nun, wir können das tun. Wir haben viele Dinge gesehen, aber denkt nicht, dass wir so sicher sind, dass Gott kein Gericht über uns bringen kann. Seht ihr? Erinnere dich, versuche nicht, dich für jemanden anderen auszugeben. Sei, wie du bist. Wenn Gott dich zu einem Pfingster gemacht hat, dann sei ein echter, verstehst du? Wenn Gott, schäme dich nicht hierfür. Ich schäme mich nicht, ein Mensch zu sein. Ich schäme mich nicht, ein Amerikaner zu sein. Ich schäme mich nicht, ein Prediger zu sein. Ich schäme mich nicht für das Evangelium, das ich predige. Denn ich weiß, dass viele von euch denken, ich hätte den Verstand verloren. Sogar meine gute alte rechtschaffende Mutter, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Als ich das erste Mal den Heiligen Geist empfing, wusste niemand in unserem Land etwas davon. Und ich war nur ein kleiner Baptistenprediger von etwa 20 Jahren. Aber als ich den Heiligen Geist empfing, sagte meine Mutter, der Junge hat den Verstand verloren. Seht ihr? Aber egal, was meine Mutter dachte, ich hatte die Perle von großem Wert gefunden. Für sie mag es so ausgesehen haben, aber für mich war es echt. Seht ihr, das war sie. Sie war das echte Etwas, das ich in Gott gefunden hatte. Denn als Junge hatte ich immer geglaubt, dass dies das Wort Gottes sei, das ich nie ändern könne. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Es wird niemals vergehen. Man kann es durch nichts ersetzen. Es ist genau so, wie es geschrieben steht. Und das ist die Art, wie wir es glauben. Fügt nichts hinzu und nehmt auch nichts weg. Wisst ihr, drüben im Buch der Offenbarung heißt es, wer ein Wort hinzufügt oder etwas aus diesem Buch wegnimmt, was? Der Fluch wird über ihn kommen. Bleibt also einfach dabei, wie es geschrieben steht und glaubt es so und Gott wird es ehren. Nun wurde er geschlagen, weil er seinen Stolz hochgehalten hatte. Er hatte das Gefühl, dass er der Einzige war, der da war und dass er tun würde, was er wollte und dass ihm niemand aufhalten konnte. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir einen Bruder, der mir so leid tat. Es sah so aus, als ob alle über ihn herfielen. Sie beschuldigten den Bruder, etwas Falsches zu tun, was die Zeitung ihm vorwarf. Aber ich habe darüber nachgedacht, den Mann zu beschuldigen. Ich habe mich wirklich für ihn eingesetzt, weil ich war sicher nicht mit ihm einverstanden. Aber der Mann, der den Artikel schrieb und ihn in einer Zeitschrift veröffentlichte, dass dieser Mann all diese verschiedenen Dinge gesagt und getan hatte. Und eines Tages bei einem Treffen in Minneapolis erzählte man mir, dass der Autor dieser Zeitschrift dort war. Und der Artikel war gerade in der christlichen Zeitschrift erschienen, also habe ich, es war eine christliche Zeitschrift, also habe ich, sie zeigten mir den Mann und sagten, das ist er, der da sitzt. Und in diesem Artikel stand, dass dieser Priester etwas geschrieben hatte, ein Buch, das der Mann nicht geschrieben hatte. Ich weiß es. Eine Frau hat dieses Buch geschrieben und ich kannte die Frau. Von Teufeln gebissen. Also sagte ich, nun eine Sache würde ich noch sagen. Nun, ich mag mit dem Priester nicht übereinstimmen, aber ich denke, wenn der Redakteur dieser Kolumne sein Manuskript nicht besser überprüft hat, als zu sagen, dass dieser Mann diesen Artikel geschrieben hat und ich weiß, dass er es nicht getan hat, dann fürchte ich, dass noch viel mehr Dinge, die er über diesen Priester gesagt hat, falsch sind. Und dann sagte ich, ich würde lieber selbst im Unrecht sein, wenn ich versuche, jemanden zu retten, als jemanden zu behindern, der versucht, jemanden zu retten. Ja, ich würde lieber jederzeit den Platz des Mannes einnehmen, als zu versuchen, zu kritisieren oder niederzureißen, was jemand anderes aufbaut. Auch wenn er, sie, einen Fehler gemacht oder etwas falsch gemacht hat. Wir müssen also aufpassen, dass wir andere mit dem beeinflussen, was wir tun. Als dann dieser Mann von diesem Aussatz befallen wurde, als er sich in seinem Stolz erhob, war das eine große Lektion für den jungen Propheten. Er fand heraus, dass dies eine Lektion für ihn war, dass Gott seinen Mann an den Ort befiehlt. Seht ihr? Der Mensch kann sich nicht selbst befehlen. Gott befiehlt seinen Menschen. Gott macht dich zu dem, was du bist, seht ihr? Und Gott befiehlt seinem Mann und er darf nicht versuchen, den Platz eines anderen einzunehmen. Und es war Jesaja eine Lehre, dass er sich nicht an Menschen ein Beispiel nehmen sollte. Er muss seine Augen auf Gott richten. Nun, das sind wir. Jeder Mensch unterliegt Fehlern. Er ist dem Irrtum unterworfen, weil er ein Mensch ist. Er ist anfällig für Verstöße gegen Gottes Gesetze. Und er ist vielen Dingen unterworfen, weil Satan ihn verführt und er nur ein menschliches Wesen ist. Und wenn Gott jemals seine Hände erheben würde, würde er fallen. Das ist alles. Und ich habe Leute sagen hören, oh, Satan kann das nicht tun. Ja, lass Gott nur einmal seine Hand heben und schaut, was passiert. Es ist ein, ich flehe ständig, Gott, schicke ihn nicht. Habe Erbarmen mit mir. Halte ihn fern von mir, verstehst du? Ich brauche Gottes Gnade und wir alle brauchen sie. Jesaja hatte sich schwer auf den Arm des guten Königs gestützt und nun war der Arm von ihm genommen worden und der König war tot und starb mit Aussatz in Schande. Nun, Jesaja in dieser Zeit, als der König erhöht wurde, nun, dann sollte sein junger Sohn den Platz einnehmen. Und wir finden heraus, dass das Volk in ein schreckliches, unmoralisches Stadium geraten war. Wenn es keinen wirklichen, göttlichen Führer gibt, dann beginnt das Volk in Unmoral zu verfallen. Ich denke, das ist es, was heute los ist in unserer Nation, in unseren Gemeinden und so weiter. Wir brauchen göttliche Führer, solche, die ein Beispiel geben. Und er ließ Jesaja hier wissen, dass er nicht auf Menschen schauen durfte. Als Jesaja eines Tages umherirrte, musste er müde geworden sein, denn er wusste, dass er eine große Verantwortung trug und ging hinunter in den Tempel, um zu beten. Und das ist eine gute Sache, die wir alle tun sollten. Er geht hinunter in den Tempel, um zu beten. Und wie wir merken, als er unten am Altar betete, da er ein Prophet war, hatte er auf einmal eine Vision. Und als er aufblickte, sah er Gott, den König, hoch oben auf seinem Thron sitzen und sein Gefolge füllte den ganzen Raum aus. Seht ihr? Dann sah er ein echtes Vorbild. Er sah einen, auf den er sein Vertrauen setzen konnte, der niemals von Aussatz befallen werden konnte, einer, der niemals versagen konnte. Mit anderen Worten, er sagte zu Jesaja, sieh, du hast deine Hoffnung auf einen Menschen gesetzt und sie hat versagt. Du hast deine auf diesen Mann als Beispiel gesetzt und er hat versagt. Nun sieh hier herauf zu mir, ich bin der unfehlbare Gott. Und ich denke, das ist es, was wir heute tun sollten. Als seine Diener sollten wir auf ihn schauen. Jesus ist unser Vorbild. Und wir müssen auf ihn schauen, den Urheber und Vollender unseres Glaubens. Nun erfahren wir in dieser Vision, dass er Gott hoch oben auf einem Thron sah, dann bemerkte er noch etwas anderes. Beachtet, dass um ihn herum und in dem Tempel, in dem er sich befand, diese himmlischen Seraphim waren. Wenn ihr dieses Wort nachlesen wollt, ich glaube, es wird hier nur ein- oder zweimal in der Bibel verwendet. Und sie heißen nicht Cherubim, aber sie stehen in der Nähe von den Cherubim. Und es ist etwas wie ein engelhaftes Wesen und doch ist es kein Engel. Und es ist ein Engel, aber es ist eine besondere Person. Und sie sind in der Bibel ein Opferträger. Und wo das Schlachtopfer von den Sündern in die Heiligkeit hineinführt oder sie auf den Weg zur Heiligkeit bringt. Und diese Seraphim, die das geforderte Opfer verbrannten, sie gingen zum, das war ihre Pflicht. Und hier waren sie, flogen durch den Tempel, während Jesaja in der Vision war und der ganze Tempel wurde voll von Rauch. Und sie riefen einer zum anderen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Heilig, heilig, heilig. Oh, mit anderen Worten, es gibt etwas, das nicht fallen kann. Da ist dein Beispiel. Da ist der König, auf den man schauen kann. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Und wir erfahren nun, dass es sich um 6-flügelige Wesen handelte. Und jetzt werden wir den Grund für die 6 Flügel untersuchen. Sie hatten, so erfahren wir, 2 über dem Gesicht und 2 über den Füßen und sie flogen mit 2 Flügeln. Nehmt nun zur Kenntnis, dass diese Geschöpfe in der Gegenwart Gottes dienten. Und das war ihre Aufgabe. Sie riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Und sie riefen Tag und Nacht in seiner Gegenwart, während das Opfer dort lag. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Und ich möchte, dass ihr hier etwas bemerkt und nachdenkt. Diese Seraphim hatten 2 Flügeln über ihren Gesichtern. Warum sollten sie diese über ihr Gesicht legen? Weil sie in der Gegenwart Gottes waren. Und denkt einmal darüber nach, wenn die heiligen Engel in seiner Gegenwart ihr Gesicht bedecken müssen, was ist dann mit uns? Haben die Flügel über ihren Gesichtern repräsentieren Ehrfurcht. Aber heute finden wir, dass es keine Ehrfurcht gibt. Man kann kaum noch Ehrfurcht finden. Sie haben keinen Respekt vor Gott. Sie stehen und singen God Bless America mit dem Fuß auf der Stange. Und es ist schrecklich, wie sie das tun. Ich ging heute in ein Lokal, um nach einem Sandwich zu fragen. Und die kleine Dame, ich will keine Bemerkung über sie machen, aber ich dachte, sie würde sterben. Sie sah aus, als hätte sie Krebs unter den Augen. Sie war ganz blau um sie herum. Sie kam auf mich zu, nur mit ein paar Kleidern bekleidet und fragte, was darf es sein? Ich sagte, würden Sie mir ein Sandwich und ein Glas Buttermilch bringen? Und sie sagte, Bourbon mit irgendetwas. Ich sagte, nein, Madam, Sie haben mich missverstanden. Ich sagte, Buttermilch. Und sie sagte, oh, sagte sie, wollen Sie nicht etwas zu trinken haben? Ich sagte, ich will Buttermilch. Und sie sagte, nun, ihr alle wollt ihr nicht, abends servieren wir diesen und jenen. Ich sagte, ich bin ein Priester. Sie sagte, nun unsere katholischen Priester kommen hierher und trinken. Ich sagte, ich bin kein katholischer Priester, Lady, und ich möchte ein Glas Buttermilch. Das schien die Frau zu schockieren. Sie wusste nicht, was es war, seht ihr? Und die Welt ist in eine solche Lage geraten. Wenn ein Priester hereinkommt und trinkt, hat die Gemeinde das Recht zu trinken. Das ist ihr Vorbild, seht ihr? Oh meine Güte, in was für eine Korruption leben wir doch? Wir brauchen einen Hausputz von der Kanzel bis hin zu den... Jawohl, ja mein Herr, das brauchen wir wirklich. Wie verdorben die Welt ist. Und diese, keine Ehrfurcht, kein Respekt. Die Menschen heute, sie respektieren Gott nicht, sie haben keine Ehrfurcht. Sie missbrauchen seinen Namen und erzählen schmutzige Witze und sogar Priester tun das. Man hört einen Witz, ich denke, das wäre in Ordnung. Aber Priester sollten meiner Meinung nach ein Beispiel für Rechtschaffenheit und Heiligkeit sein. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass wir vielleicht nicht weiterkommen, als wir es tun. Wir sind nicht so aufrichtig, wie wir es eigentlich sein sollten. Wenn man ständig fortfährt und weitermacht, verliert man diese kleine Körnchen Aufrichtigkeit. Da ist etwas dran. Du musst daran denken, dass Gott dich jede Stunde beobachtet. Er beobachtet dich, wenn du schläfst. Ich denke, der Grund, warum die Menschen diese Dinge tun, ist, dass sie sich seiner Gegenwart nicht bewusst sind. Aber dennoch ist er da, ob ihr es glaubt oder nicht. Er sieht jeden Blick, den ihr macht, und jene Bewegung, die ihr macht. Er weiß alles darüber. Aber wir sollten das erkennen. Als ich zum ersten Mal unter den Pfingstern kam, hatten wir ein kleines Lied, das sie sangen. Auf dem ganzen Weg zum wahren Ort der Seele, Wohnsitz, gibt es ein Auge, das dich beobachtet. Bei jedem Schritt, den du tust, ist dieses große Auge wach. Es gibt ein Auge, das dich beobachtet. Siehst du? Erinnert ihr euch an das Lied? Die Versammlung sagt, ja. Jetzt ist es wahr. Gottes Allgegenwärtigkeit weiß, was du tust, selbst deine Gedanken. Einmal, als ich in einer Vision war, sprach ich mit einem Wesen, das neben mir stand, und es sagte zurück, deine Gedanken sind lauter im Himmel als deine Stimme auf der Erde. Er weiß, was du denkst. Du sagst vielleicht, du tust dies und du tust das, aber tief in deinem Herzen, wenn du anders denkst, dann machst du etwas falsch. Ihr solltet genauso sein, wie ihr seid. Seht ihr das? Das Herz. Der Mund sollte aussprechen, was im Herzen ist. Seht ihr? Und so finden wir, dass die Menschen die Gegenwart Gottes nicht erkennen. Wisst ihr, sie sollten wie David sein. Der Mann war von Gottes eigenem Herzen. Er sagte, der Herr ist immer vor mir. Wo immer er hingeht, erinnert er sich, dass Gott immer vor ihm ist. Er ist zu meiner Rechten und ich werde nicht wanken, denn Gott ist zu meiner Rechten. Ehrerbietung. Wir sollten einander ehren, einander achten wie Bruder und Schwester und einander lieben mit unendlicher Liebe. Du sagst, das kann ich nicht. Nun bleib einfach noch ein bisschen länger hier, dann werdet ihr die Menschen auch mögen. Du wirst die lieben, die dich nicht lieben. Das ist wirklich ein gutes Zeichen für das Christentum. Wenn du aus deinem Herzen heraus die lieben kannst, die dich nicht lieben, lieb die nicht liebenswerten. Jesus sagte, wenn ihr nur denen einen Gefallen tut, die euch einen Gefallen tun, so tun die Zöllner dasselbe. Aber seht, ihr müsst freundlich zu denen sein, die unfreundlich zu euch sind. Tut denen Gutes, die euch Böses antun wollen. Denkt immer daran, dass Gott euch beobachtet. Erinnert euch daran, dass Gott gut zu euch war, als ihr böse zu ihm wart. Als ihr noch Sünder wart, ist Christus für euch gestorben. Nun finden wir heraus, dass diese Flügel über ihren Gesichtern waren, weil sie in der Gegenwart Gottes waren, ehrfürchtig. Und wenn ein heiliger Seraphim sein Gesicht hinter einer besonderen Hülle verbergen muss, der eine, welcher keine Sünde kennt, niemals gesündigt hat, aber dennoch in der Gegenwart des heiligen Gottes sein heiliges Gesicht in der Gegenwart Gottes verbergen muss, was wird dann ein Heuchler an diesem Tag tun? Was wird der Abtrünnige an jenem Tag tun? Was wird der Gottlose an jenem Tag tun, wenn er kommt? Und du wirst ihm gegenübertreten müssen. Es gibt nur eine Sache. Ihr sagt, aber er hat mir keine Flügel gemacht, um mein Gesicht zu bedecken. Aber er hat das Blut seines eigenen Sohnes vergossen, damit du dein Gesicht damit bedecken kannst. Das ist richtig. Das ist die einzige Bedeckung, die er für die Menschen hat, das Blut von Jesus Christus. Und zweitens hatten sie ihre Füße mit Flügeln bedeckt, unter ihren Füßen. Das steht für Demut. Oh, das ist ein Wort, das heute für viele Menschen verloren gegangen ist. Demut in seiner Gegenwart. Demütig werden in seiner Gegenwart. Ich habe gesehen, wie der Heilige Geist in den Raum kam und genau die Dinge tat, von denen die Bibel sagte, dass er sie tun würde. Und ich habe gesehen, wie Menschen aufstanden und hinausgingen. Ich habe gesehen, wie Menschen da saßen und redeten, lachten und sich über ihn lustig machten, während es passierte. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem ein Priester 28 Leute aus seiner Gemeinde mitbrachte und dort saß. Das war in Jonesboro, Arkansas. Und sie hatten einen epileptischen Jungen. Er hatte Epilepsie. Und das ist ein Teufel. Es ist ein Teufel. Das ist es, was es ist. Sie wissen es nicht. Die Ärzte wissen nicht, was es verursacht. Es ist ein Teufel. Und sie hatten eine Wäscheklammer mit einem Lappen darum gewickelt. Wenn er diese Anfälle hätte, warfen sie sie dem Jungen in den Mund, weil er so auf seiner Zunge kaute. Und sie brachten den Jungen nach oben und er hatte diesen Anfall direkt auf der Plattform. Wenn sie nur ein bisschen aufgeregt sind, kriegen sie einen Anfall. Als wir also für den Jungen beten wollten, sagte ich, würden sich alle in Ehrfurcht verneigen? Und ich betete für ihn und der Geist wollte den Jungen nicht verlassen. Und ich sah mich um und ich sah eine kleine Gruppe an einem Ort sitzen. Ich sagte, wollt ihr eure Häupter beugen? Ich sagte, ihr müsst gehorchen. Ich sagte, das war ein Auftrag. Wenn du die Leute dazu bringst, dir zu glauben, dann bete aufrichtig. Ich sagte, würdet ihr eure Häupter beugen? Der Kerl lachte mich nur aus. Und so drehte ich mich um, aber es wollte den Jungen nicht verlassen. Und nun waren es Hunderte von Menschen, das Fünffache von dem, was heute Abend hier sitzt, saß dort. Ja, viele Male. Sie behaupteten, es seien 28.000 Menschen dort gewesen. Also da waren sie alle. Und dann sagte ich, das würde ich nicht tun, Sir. Und er gehörte zu einer Gemeinde, die über göttliche Heilung einfach nur lachte, die nicht daran glaubte, dass es so etwas gibt. So sah ich mich um. Der arme Junge, der sich den Hals verrenkt hat. Und seine Mutter versuchte zu rufen, sie weinte so und der Junge versuchte zu schlucken und so weiter. Ich sagte, himmlischer Vater, lass nicht zu, dass dieser unschuldige Junge für diese schuldige Gruppe leiden muss. Ich sagte, das war dein Wort und ich war ehrlich und ich habe es ihnen gesagt. Und so viele Epileptiker wurden hier in der Versammlung geheilt. Ich sagte, lass nicht zu, dass dieser unschuldige Junge leiden muss. Die Mutter und der Vater haben ihn hierher gebracht. Ich bete um Gnade. Dann drehte ich mich um und sagte, im Namen des Herrn Jesus, durch den Glauben, durch meinen Auftrag, den mir der allmächtige Gott gegeben hat, kann dieser Teufel diesen Jungen nicht festhalten. Du bist frei. Seht, wenn die Ungehorsamen ungehorsam sind, dann steht es dir frei, zu ihnen zu gehen, aber geh von diesem Jungen weg. Und ich sah, wie 28 Leute mit ihrem Pastor in Epilepsie fielen, hin und her und her und hin und her auf den Boden, so. Und soweit ich weiß, haben sie es immer noch. Seht ihr? Nun seht ihr, ihr solltet nicht respektlos sein. Ihr solltet euch demütig verhalten. Wie viele von euch waren schon in Versammlungen und haben ähnliche Dinge in meinen Versammlungen erlebt? Einfach so. Warum seht ihr sicherlich? Ja, einmal brachten sie einen Mann, um mich zu hypnotisieren. Ich schätze, viele von euch erinnern sich daran. Sie brachten ihn in Armeenlager und hypnotisierten die Soldaten, sodass sie wie Hunde bellten. Und sie wollten sich einen Spaß mit mir erlauben. Ich war also in einem Auditorium und sie brachten diesen Mann. Und ich spürte, als die Gebetsreihe begann, dass irgendwo ein böser Geist war. Man kann sie und ihre Zweifel immer herauspicken. Sie denken, dass es nicht so ist. Es war so. Man kann es spüren. Es ist ein Unterschied. So konnte ich erkennen, wo es war. Aber ich konnte nicht genau sehen, wo der Mann war. Nach einer Weile fand ich ihn und sah, was es war. Ich sah, wie diese Dunkelheit über ihm hing. Und ich wollte es nicht sagen, sondern drehte mich einfach zu ihm um und sagte, Kind des Teufels, seht ihr, warum hat der Teufel dir das in den Kopf gesetzt, das zu tun, weil er das getan hat? Etwas sagte in mir, sie werden dich herausholen. Und er ist immer noch gelähmt, seht ihr, Brief um Brief, komm zu ihm. Ich sagte, das Einzige, was ich weiß, ist Buße zu tun. Siehst du, das habe ich nie getan. Das war deine Pietätlosigkeit vor Gott, siehst du? Das solltest du nicht tun. Es gibt Zeiten, in denen die Leute denken, dass diese Heiligkeit vor Gott nur eine Art Spott ist oder ein Haufen Leute, die keine Ahnung haben, eine Art von Kult oder ein Clan oder so etwas. Aber lass mich dir versichern, Bruder, es mag eine Menge Spott geben. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Ich kann es nicht sagen. Ich bin nur ein Mann. Ich darf nicht urteilen. Ich bin nur ein Prediger. Aber es gibt einen echten Heiligen Geist, eine echte apostolische Kraft des Heiligen Geistes. Und in fremden Ländern erheben sich Hexendoktoren und dergleichen, die Teufel um uns herausfordern. Oh, wenn wir nur, ich unterbreche mein Thema hier, um euch von diesen Dingen zu erzählen. Und was dann? Der Heilige Geist, ich habe noch nie erlebt, dass er es nicht tut. Er wird es jedes Mal tun. Nehmt zur Kenntnis, dass sie aus Demut Flügeln über ihre Füße gelegt haben. Wir mögen es nicht, uns zu beugen. Wir wollen denken, dass wir jemand sind. Ich erinnere mich, dass ich vor nicht allzu langer Zeit in einem kleinen Museum war und sie hatten die Analyse eines Mannes, der 150 Pfund wog, was sein Körper in Chemikalien wert war. Ich glaube, es waren 84 Cent. Ein Mann, der 150 Pfund wog, seine Chemikalien seines Körpers. Er hatte etwas Calcium und ein wenig Kalk, vielleicht genug, um ein Hühnernest zu bestreuen und so weiter. Das ist alles, was er in sich hatte, mit einem Gewicht von 184 Pfund. Oder ich meine 84 Cent mit einem Gewicht von 150 Pfund. Da standen zwei junge Männer und sie sahen sich das an und ich stand direkt hinter ihnen, als einer von ihnen sagte, nun, sagte er, John, wir sind wohl doch nicht so viel wert, oder? Und er sagte, ich schätze, wir sind es nicht. Und ich sagte, nun Jungs, das ist wahr, seht ihr, ihr seid in der Chemie nicht sehr viel wert. Aber ihr habt eine Seele in euch, die ist 1 Million Welten wert, seht ihr? Das ist richtig, seht ihr? Und doch wollen wir uns kümmern, wir sind stolz auf diese 84 Cent. Wickeln sie in einen 500 Dollar teuren Nerzmantel und stecken unsere Nase in die Luft und denken, wir täten etwas. Ich will keine Witze machen, das soll kein Scherz sein. Ich sage euch nur, was wir sind. Seht ihr, wir sind. Wir haben nicht die Demut. Wir wollen es nicht und die Leute auch nicht. Wenn man einmal zu gut gekleideten Leuten in die Gemeinde geht, dann kommen sie herein und wenn man nicht richtig gekleidet ist, dann schauen sie einen an und reden, ihr wisst schon. Und das macht es. Sie sollten das nicht tun und sich zum Christentum bekennen. Ich denke, es ist nur ein Bekenntnis und nicht ein Besitztum. Denn ich glaube, dass eine echte Erfahrung mit Gott dazu führt, dass ein Anzugsträger seine Arme um eine Latzhose legt und sagt, Bruder, ich glaube das wirklich. Es ist wahr, ein Cartoonkleid mit einem Seidenkleid wird Schwester rufen. Jawohl, es ist nicht die Kleidung, es ist nicht die Person. Es geht um Christus, um das, was im Inneren ist und wir sollten uns demütigen. Nun finden wir heraus, dass es diese Engel sind, die ihre Füße bedecken oder diese Seraphim. Mose, als er in der Gegenwart Gottes war, das beobachte ihn bei der Feuersäule, die damals in dem brennenden Busch war, sprach der Herr aus. Und jeder weiß, dass diese Feuersäule Christus war. Er war der Engel des Bundes. Mose verließ Ägypten und schätzte die Schmach Christi höher ein als die Schätze Ägyptens. Es war also der Engel des Bundes. Und als er in dem brennenden Busch an der Seite, also vor Mose, erschien und die Stimme sagte, zieh deine Schuhe aus, eure Füße, seht ihr, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Mose erniedrigte sich, indem er seine Schuhe auszog. Die gleiche Feuersäule erschien Paulus eines Tages auf der Straße nach Damaskus. Erinnert euch an Jesus, als er auf Erden war. Sie sagten, eines Tages war da in Johannes 6, tranken sie aus dem Brunnen und freuten sich. Und er sagte, ich bin das Wasser, das aus dem Felsen kommt. Ich bin das Brot des Lebens, das aus dem Himmel kommt. Seht ihr? So. Sie konnten es nicht glauben. Sie sagten, warum hier? Wir wissen, dass du einen Teufel hast und dass du wahnsinnig bist. Es bedeutet verrückt, weil du nicht über 50 Jahre alt bist und sagst, du hast Abraham gesehen. Er sagte, bevor Abraham war, ich bin. Ja, ich bin. Nun sehen wir, dass Jesus sagte, ich komme von Gott, ich gehe zu Gott. Als diese Feuersäule Fleisch wurde, kam Gott aus der Vaterschaft. Leere Stelle auf dem Band der Übersetzer. Sohnschaft. Und als er in dieses Attribut kam, die drei Attribute, Vater, Sohn und Heiliger Geist, als Gott sich im Fleisch manifestierte, sagte er, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Und er ist aufgefahren. Und Saulus von Tarsus auf seinem Weg nach Damaskus wurde von einem Licht getroffen. Und als er es sah, blickte er auf. Und dieser Jude hätte niemals etwas Herr genannt, wenn es nicht diese Feuersäule gewesen wäre. Er sah das Licht dort und fragte, Herr, wer bist du? Er sagte, Saul, es ist schwer für dich, gegen die Stachel zu treten. Und er fragte, wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus. Seht ihr wieder die Feuersäule. Sieh dir Saulus an, wie er sich im Staub demütigt. Siehst du in der Gegenwart Gottes. Demut. Von seinen Füßen niedergeschlagen, vielleicht auf dem Rücken liegend, aufblickend. Und diese Feuersäule, die sich dort bewegte, sah er und wusste es. Als Lehrer unter Gamaliel, dem großen Lehrer jener Zeit, wusste er, dass Gott sein Volk in der Form einer Feuersäule geführt hatte. Und dieses Feuer, die Feuersäule, war Fleisch geworden und hatte unter ihnen gewohnt und war für ihre Sünden gekreuzigt worden. Und ich komme von Gott und gehe zu Gott zurück. Und hier war er, immer noch im Namen des Herrn Jesus. Und dann finden wir darin später, kurz davor, Johannes den Täufer, den größten aller Propheten. Alle Propheten sprachen von seinem Kommen. Johannes sagte, das ist er. Er erstellte ihn der Welt vor. Und Johannes stand dort im Wasser, als er taufte. Und er sagte, es wird eine Zeit kommen, in der das tägliche Opfer aus dem Tempel genommen wird. Und es wird ein Mensch sein, der ein Opfer ist. Und Johannes war sicher, dass er den Messias sehen würde. Siehst du, als Johannes berufen wurde, war sein Vater ein Priester. Aber normalerweise folgt ein Junge in jenen Tagen, auch jetzt noch im Morgenland, dem Beruf seines Vaters. Und normalerweise wäre er ein Priester gewesen. Aber Johannes ging nie in die Schule. Denn Johannes wurde schon im Mutterleib erfüllt mit dem Heiligen Geist geboren. Als Elisabeth schwanger wurde und das Kind im Mutterleib tot war, als Maria vom Engel Gabriel besucht wurde und ihr sagte, dass ihre Cousine Elisabeth, die nicht mehr gebärfähig war, ebenfalls schwanger werden würde, und Maria lief hinauf, um ihr entgegenzugehen. Sie hatten sich versteckt und war besorgt, weil sich das Baby 6 Monate lang nicht bewegt hatte. Und das ist nicht normal. Und als sie Maria kommen sah, lief sie ihr entgegen und umarmte sie. Und sie sagte, sie solle anfangen zu reden. Und sie sagte, ich wusste, dass du bald Mutter sein würdest. Sie sagte, ja, und ich werde auch Mutter werden. Oh, ich nehme an, du und Josef seid verheiratet. Nein, nein, wir sind noch nicht verheiratet. Und du wirst Mutter sein? Ja, der Heilige Geist überschattete mich und sagte, dass das Heilige, das von mir und in mir geboren werden würde, der Sohn Gottes sein würde und dass ich seinen Namen Jesus nennen solle. Und sobald das Wort Jesus zum ersten Mal von einer menschlichen Lippe gesprochen wurde, empfing ein Baby, das noch nie Leben in sich gehabt hat, im Schoß seiner Mutter Leben und begann vor Freude zu springen. Und wenn der Name Jesus Christus ein totes Baby zum Leben erweckt, was sollte er dann mit einer wiedergeborenen Gemeinde machen, die behauptet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Seht ihr? Und was für ein Junge sollte das sein? Er sollte den kommenden Messias ankündigen. Malachi 3 sagte, dass er das tun würde. Siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht her. Wenn er nun ins Seminar gegangen wäre, einige der Priester dort sagten, Johannes, du sollst den Messias ankündigen. Du weißt doch, dass Onkel Joe hier oder Pater Jim oder einige von ihnen alle Eigenschaften eines Messias haben. Das ist er, Johannes. Das seht ihr, er wäre von Menschen beeinflusst worden. Er ging in die Wüste und blieb bei Gott. Und das ist das beste Seminar, das ich kenne. Denn seine Arbeit war zu wichtig, als dass einige Männer ihm etwas erzählen und ihn zu großen gesellschaftlichen Ereignissen mitnehmen konnten. Er hatte eine Aufgabe, er war für etwas bestimmt. Und Johannes wusste, als er hinausging und predigte, dass der Messias damals auf der Erde war. Genauso sicher, wie die Weisen wussten, als sie von Babylon herabschauten und die drei Sterne in einer Reihe sahen, dass dies das Zeichen dafür war, dass der Messias bereits auf der Erde war. Deshalb schrien sie, wo ist er, der geborene König der Juden? Und die Gemeinde hatte keine Antwort darauf. Sie hat sie auch heute nicht. Die Bibel ist die Antwort. Gottes Wort ist die Antwort. Das ist richtig. Wir finden heraus, dass Johannes den Messias ankündigen musste. Und er würde den Messias nur an einem Zeichen erkennen. Daran erkannte er den Messias. Das ist die einzige Art und Weise, wie Gott sich jemals zu erkennen gibt, durch ein biblisches Zeichen. Und er sah zu. Er stand draußen und sagte, sie fragten, bist du der Messias? Er sagte, nein, ich bin nicht einmal würdig, seine Schuhe zu berühren. Er sagte, aber er ist einer, es gibt einen, der in eurer Mitte steht. Oh mein, ich glaube nicht, dass ich aufgeregt bin. Ich weiß, wo ich bin. Nein, aber es fühlt sich einfach gut an, wenn ich darüber nachdenke. Da ist einer unter euch. Und das sage ich heute Abend. Es ist einer unter euch, der große Heilige Geist, der versprochen ist, am letzten Tage ausgegossen zu werden. Ich sehe ständig sein Zeichen und ich weiß, dass er der Messias ist, denn er tut immer noch das Messias-Zeichen. Da stand er mitten unter ihnen. Er sagte, es ist einer unter euch. Ich bin nicht würdig, seine Schuhe zu berühren, seine Schuhe aufzuschnüren. Er ist derjenige, der mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Und eines Tages kam ein gewöhnlicher Mann aus ihrer Mitte heraus. Johannes blickte auf und sagte, siehe, dies ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und als er das tat, sah er es. Er sagte, ich erkannte ihn, weil ein Zeichen ihm folgte. Und seht hier, da stehen sich zwei der größten Männer der Welt von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Johannes, ich erinnere mich an Dr. Roy Davis, der mich in der Missionary Baptist Gemeinde ordinierte und sagte, weißt du, was da passiert ist, Billy? Er sagte, was da passiert ist, als Johannes sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und warum kommst du zu mir? Achtet auf die Demut des Johannes. Er sagte, ich habe es nötig, mich von dir taufen zu lassen, warum kommst du zu mir? Da standen der Messias und sein Prophet, die Hauptfiguren des Tages, die Hauptfiguren der Bibel, und einer sah den anderen an. Johannes sagte, in Demut, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Warum kommst du zu mir? Jesus sprach, lass das zu, denn so ist es uns beschieden, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und Johannes ließ ihn gewähren. Ich erinnere mich an Dr. Davis. Er könnte anwesend sein. Dr. Davis, ich will es euch nicht aufdrängen, aber er sagte, Johannes, zuerst taufte Jesus, Johannes, weil Johannes nicht getauft worden war. Und dann sagte er, dann taufte Johannes Jesus. Das ist mir nie richtig klar geworden. Und eines Tages, als der Heilige Geist nah war, sah ich in einer Vision, was es war. Da standen sich Johannes und Jesus gegenüber, der Prophet, zu dem das Wort gekommen war. Und das Wort kam zu dem Propheten. Amen. Und er sagte, so geschehe es. Es war richtig, lass es zu. Aber so ist es uns bestimmt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Der Prophet wusste, dass dies das Lamm war und das Lamm muss gewaschen werden, bevor es vorgeführt wird. Amen. Also tat er es. Seht ihr das? Der Prophet, der das Wort war und es war zu ihm gekommen. Eine Schwester spricht in einer anderen Sprache, ein Bruder gibt eine Deutung. Der Übersetzer. Amen. Johannes, der Prophet. Das Wort kommt zu seinem Propheten und das Wort kommt genau zu dem Propheten. Es ziemt sich heißt es, es ziemt sich für uns, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Oh, wie könnte ich den Text nur kurz verlassen, wie es uns zusteht, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Stunde ist da, irgendwie, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Wir wissen, was zu tun ist. Seht, wir sollten es tun, das ist richtig, von ganzem Herzen glauben. Wir sehen also, dass Johannes sich in der Gegenwart Gottes demütigte. Die Sache ist die, Leute, mein Bruder, meine Schwester und meine Freunde, dass ihr euch eurer Kleinheit bewusst sein sollt. Seht ihr? Seid euch nicht bewusst, wie groß ihr seid. Seid euch bewusst, wie klein ihr seid. Ihr seid klein. So sind wir alle. Gott kann ohne uns auskommen, aber wir können nicht ohne ihn auskommen. Seht ihr? Wir können nicht ohne ihn auskommen, aber er kann ohne uns auskommen. Gott versucht nur eine Person zu finden, die er in seine Hände bekommen kann. Das hat er schon immer versucht zu tun. Man beachte die ganze Bibel hindurch, wenn er einen Jesaja fand, wenn er einen Jeremia fand. Eines Tages fand er Samson, aber Samson gab Gott seine Kraft, aber er gab sein Herz an Delila. Seht ihr? Du musst Gott alles geben, deine Ehrfurcht, deinen Respekt, alles, was du bist. Seid einfach nichts, erkennt einfach, wie klein ihr seid und das ist es, was Gott von uns will. Und das ist wahre Demut. Das ist die Art und Weise, wie diese Seraphim in seiner Gegenwart sind. Seht ihr? Mit ihrem Gesicht in Ehrfurcht bedeckt, ihre Füße in Demut. Als drittes, sie konnten fliegen. Sie hatten zwei Flügel, die sie in Aktion versetzten. Gott zeigt hier seinem Propheten, was für einen Diener er vorbereitet hat. Ehrfürchtig, demütig und in Aktion. Das, seht ihr, das ist ein echter Diener Gottes, der auf ihn schaut. Er schaut auf Hiskia, der sich erhob und durch Stolz fiel. Aber ein Diener, seine Diener sind vor ihm ehrfürchtig, demütig und in Aktion. Seine Diener, so sollten sie gekleidet sein, gekleidet in Ehrfurcht, Demut und ständig mit den Angelegenheiten des Vaters beschäftigt. Ja, ehrfürchtig, demütig, in Aktion. Genauso wie die kleine Frau, von der wir neulich Abend am Brunnen sprachen. Nun, es war ein kleiner, vorherbestimmter Same, der in ihrem Herzen lag. Aber sobald das Licht dort aufblitzte und sie sah, dass es der Messias war, brauchte sie nicht lange, um in Aktion zu treten. Sie vergaß sogar den Wassertopf, den sie in der Hand hatte. So schnell war sie zur Stelle. Sie musste es den Leuten sagen. Sie musste es jemandem erzählen, denn sie war sicher, dass sie den Messias gefunden hatte. Sie ging in die Stadt und schnell wurde sie aktiv und erzählte es den Leuten. Es war Petrus, als er die ganze Nacht gefischt hatte. Und am Morgen am Ufer saß. Als Jesus sein Boot auslieh und ein wenig vom Ufer wegfuhr, predigte er dem Volk. Und dann sagte er zu Simon, fahre hinaus in die Tiefe und lass das Netz hinunter, um zu fischen. Lasse hinab. Simon aber sagte, ich bin ein Fischer. Ich weiß, wann der Mond und die Zeichen richtig stehen. Ich weiß, wann die Fische kommen. Ich bin an diesem See hier geboren. Ich habe die ganze Nacht geangelt und nicht eine Elritze gefangen. Ich habe nichts gefangen. Er sagte, da ist kein Fisch drin. Aber auf dein Wort hin, siehe da, werfe ich das Netz aus. Oh, du könntest. Wir können uns diese Dinge nicht ausdenken wie du. Und man kann Gott nicht verstehen. Du musst daran glauben, verstehst du? Gott erkennt man nicht durch Wissen, nicht durch Bildung. Er wird durch den Glauben erkannt und nur durch den Glauben. Auf dein Wort. Ich weiß, dass es dort keinen Fisch gibt. Aber auf dein Wort hin, wenn du es sagst, lass das Netz hinunter, dort ist ein Fisch, dann wird dein Glaube ihn dorthin bringen. Das ist alles. Ich werde das Netz auswerfen. Wenn Leute hier sitzen, die krank sind und Hilfe von Gott brauchen, wenn sie sagen, ich habe alle Gebetslinien durchlaufen, ich habe alles getan, aber auf dein Wort hin werde ich das Netz auswerfen. Ich komme jetzt und ich werde es empfangen. Ich glaube, ich bin in seiner Gegenwart. Und Ich erkenne das an mit Demut, Aufrichtigkeit und Ehrfurcht. Lasse das Netz herunter. Nimm es in die Hand. Gott hat es gesagt und das macht es so. Und wir finden heraus, dass er, sobald er ein Fischer war und wusste, was es heißt, eine gute Schiffsladung Fische zu fangen, und er war ein armer Mann, aber er wurde schnell aktiv, als Jesus sagte, von nun an wirst du Menschen fischen. Er brauchte nicht sehr lange. Er demütigte sich, fiel vor Christus nieder und sagte, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Er sagte, ich kann einfach nicht in deiner Gegenwart bleiben. Das Gleiche tat Jesaja. Er sagte, ich bin ein Mann mit sündigen Lippen und ich wohne unter sündigen Menschen. In was für einen Zustand befand er sich? Petrus sagte dasselbe und er demütigte sich, warf sich auf sein Angesicht und bat den Herrn, von ihm zu weichen. Er sagte, fürchte dich nicht, Petrus, von nun an wirst du Menschen angeln. Und er trat sofort in Aktion. Einmal, da war ein Blinder, den Jesus heilte. Es dauerte nicht lange, bis er in Aktion trat. Er trat in Aktion und verbreitete seinen Ruhm überall. Jemand kam zu ihm und fragte, wer hat dich denn geheilt? Der Priester tat es. Er sagte ihm, wer ihn geheilt hat. Zuerst fragten sie den Vater und die Mutter. Und die Mutter sagte, nun, sie hatten Angst, denn wenn sich jemand zu Jesus bekennen würde, würden sie ihn aus der Synagoge werfen. Und sie schoben es wieder auf ihren armen Sohn. Sie sagten, er ist volljährig. Frag ihn. Und er sagte, der eine, Jesus von Nazareth, hat mich geheilt. Er sagte, warum preiset Gott? Sie sagten, wir sind es, wir wissen nichts von diesem Jesus von Nazareth. Sagten, er ist ein Sünder, schenkt ihm kein Lob, schenkt alles Gott. Und außerdem wissen wir nicht, woher er kommt. Nun, dieser blinde Mann hatte eine sehr gute Frage an sie. Und er sagte, es ist eine sehr seltsame Sache. Ihr alle seid heute die geistlichen Führer und dieser Mann hat meine blinden Augen geöffnet und ich wurde blind geboren und doch wisst ihr nicht, woher er gekommen ist. Seht ihr, das ist eine seltsame Sache. Könnte ich dasselbe sagen? Derselbe Gott, der versprochen hat, am letzten Tag über seine Gemeinde zu kommen und sie haben die Antwort nicht bekommen? Derjenige, der empfängt, hat die Antwort bekommen. Sagte, ob er ein Sünder ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber eins weiß ich, wo ich einst blind war, jetzt kann ich sehen. Einst war ich ein Sünder, ich bin durch die Gnade Gottes gerettet. Ich weiß, dass etwas mit mir geschehen ist. Es ist etwas geschehen. Ihr könnt es Holy Roller nennen oder wie auch immer ihr es nennen wollt, aber es hat mich gerettet vor etwa 30 Jahren. Und es wird immer besser, also genieße ich es. Jemand sagte, du bist verrückt geworden. Ich sagte, nun lass mich in Ruhe. Mir geht es so besser als anderswo. Also lasst mich einfach so bleiben, wie ich bin. Ich fühle mich so besser und es geht mir besser. Ich kann mehr tun. Ja, genau. Er trat sofort in Aktion. Ja, mein Herr, er verbreitete seinen Ruhm überall. Das Volk zu Pfingsten, sobald sie sahen, dass Gott sein Versprechen hielt. Jesus sagte, siehe, ich sende die Verheißung, die heilige Schrift, die Verheißung meines Vaters auf euch. Bleibet aber, das heißt warten, wartet in der Stadt Jerusalem, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgestattet werdet. Nicht bei der ersten Gebetslinie oder beim ersten Durchgang, sondern einfach so lange, bis es geschieht. Versteht ihr? Bis, nicht einen Tag, zwei Tage oder 10 Tage, einfach bis es geschieht. Bleibt bis. Und als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, traten sie sofort in Aktion. Sie gingen auf die Straßen und schrien und tanzten und benahmen sich wie betrunkene Leute und redeten in anderen Zungen. Und was für ein Aufruhr! Sobald sie sich gedemütigt hatten, gingen sie hinein, schlossen die Tür und warteten auf das Wort Gottes. Oh, was haben wir gesehen, Freunde? Ich weiß, es ist schon spät und ich will euch nicht länger aufhalten. Aber seht, was wir in den letzten paar Jahren gesehen haben, sollte jeden von uns zum Handeln bewegen. Es sollte uns zum Handeln bringen. Zu was? erstens uns ehrfürchtig und demütig machen und in Aktion versetzen. Und die Liebe brennt in unseren Herzen. Wir versuchen unser Bestes, um die verlorene Welt zu sehen und die Zeichen zu sehen, dass Gott, soweit ich weiß, sogar bis zum allerletzten, den die Gemeinde erhalten wird, bevor das Feuer vom Himmel fällt. Dieselbe Feuersäule, die dort in der Wüste gesehen wurde, dieselbe, die den heiligen Paulus niedergestreckt hat, ist dieselbe, die sogar hier fotografiert wurde, um dasselbe zu tun, was sie dort tat, derselbe Messias. Wenn du das Leben einer Kürbisrebe in eine Wassermelonenrebe steckst, wird sie Kürbisse tragen. Wenn du das Leben einer Weinrebe in einen Birnbaum steckst, wird er Trauben tragen, weil es das Leben ist, das in ihm ist. Und wenn das, was wir sehen und wissen, Tausende auf der ganzen Welt wissen es, die Wissenschaft hat es bezeugt, überall die Bilder sind gemacht. Es ist genau jetzt hier, das ist wahr, so wahr. Es ist jetzt genau hier, und wenn es nicht dieselbe Art von Leben trägt wie in der Person Jesu Christi, wenn es nicht dieselbe in seiner Gemeinde tut, dann ist es falsch. Und wenn es dasselbe Leben trägt, dann muss es dieselbe Feuersäule sein, die Israel geführt hat. Sie führt uns in das gelobte Land. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Die Verheißung, die er uns gab, und es führt uns dorthin. Und wir sehen, wie es sich voll und ganz bewahrheitet, wie Gottes Wort manifestiert wird. Der Lahme geht, der Taube hört, der Blinde sieht, der Tote wird auferweckt. Die Gedanken des Herzens können nicht verborgen bleiben. Sie werden direkt genannt, die Werke, die er getan hat. Was ist das? Irgendein Mensch? Es ist der Messias. Es ist der Messias, Gott, der Heilige Geist, ein und derselbe. Das sollte uns, anstatt zu versuchen, ihn zu kritisieren, sollte die Pfingstgemeinde in Aktion sein. Überall mit Demut und Liebe und versuchen, ihn einem verlorenen und sterbenden Volk zu zeigen. Wir sollten ihn respektieren. Wir sollten ihn lieben. Demütigen wir uns, machen wir uns ehrfürchtig und handeln wir wie diese Seraphim mit Ehrfurcht und Demut. Klar und deutlich wurde es für uns für diese letzten Tage verheißen und hier ist es. Wir sehen es. Jesus sagte, es würde geschehen. Hier ist es, kurz bevor es niedergebrannt wird. Dieses Zeichen seiner Wiederkunft beweist, dass die Wiederkunft jetzt unmittelbar bevorsteht. Sie könnte jederzeit kommen. Wir sehen nichts, was der Entrückung der Gemeinde jetzt noch im Wege stehen könnte. Nun, das Zeichen, das Mahlzeichen des Tieres ist auf der anderen Seite. Denkt daran. Seht ihr, der Glaubensabfall kommt dann als Gemeinde herein. Wartet, ich könnte vielleicht etwas gesagt haben. Das ist meine Art, es zu sehen. Seht und passt auf. Wort für Wort, es ist schon erfüllt. Es sollte uns in Aktion versetzen. Das ist genau das Richtige. Wir sollten jede verlorene Seele in das Reich Gottes bringen, die wir können. Denn eines Tages wirst du sie herbringen und es wird nichts nützen. Die Tür wird geschlossen sein, es wird keine mehr geben. Oh, sie mögen geistig aufgeregt sein und schreien und auf und abspringen und dies einfordern, ihr wisst schon. Aber wenn die schlafende Jungfrau kommt, um Öl zu kaufen, hat sie es nie bekommen. Und habt ihr in der ganzen Geschichte dieser letzten Tage jemals eine Zeit erlebt, in der die Presbyterianer, Lutheraner und alle anderen versucht haben, die Pfingstbotschaft zu übernehmen? Was hat Jesus gesagt? Als sie kamen, um zu kaufen, ging die Braut hinein, die kluge Jungfrau ging hinein. Sie haben das Öl nicht bekommen. Sie haben es nicht bekommen. Das ist alles. So steht es in der Heiligen Schrift. Und ihr seht, diese Zeichen und diese anderen Dinge, alles ist richtig geordnet für sein Kommen. Die siebte Wache, er kommt herein. Einige sind in der ersten Wache eingeschlafen, in der zweiten, dritten, vierten, fünften. Und in der siebten Wache kommt ein Ruf. Siehe, der Bräutigam kommt. Das siebte Gemeindezeitalter, das ist die Wache. Das Zeitalter, das gewacht hat. Und das ist das Gemeindezeitalter von Laodicea am Ende davon. Amen. Oh, es ist, Warum wacht ihr nicht auf, ihr Heiligen des Herrn? Warum schlummert ihr, wenn das Ende naht? Aber vergesst nicht, dass die Gemeinde im laodizäischen Zeitalter lauwarm werden soll. Er sagte, weil ihr sagt, dass ihr reich seid und ihr seid reich an Gütern. Und ihr sagt, ihr wisst nicht, dass ihr nackt, blind, arm und elend seid und wisst es nicht. Er sagte, ich werde euch aus meinem Mund ausspeien. Und hier sind wir am Ende aller Dinge, am Ende der Geschichte, am Ende der Zivilisation. Ihr könnt es sehen, schaut hinaus auf die Straße. Ich sprach mit dem Taxifahrer, der mich herbrachte. Er sagte, wenn ich hier einen Mann sehe, der sich normal verhält, weiß ich, dass er ein Fremder ist. Seht ihr, das hat einer eurer Taxifahrer gesagt. Er sagte, sie würden auf die Art. Es ist nicht nur hier so, es ist überall so. Das Ende von allem, wie grausam die Menschen sind und alle Arten von bösen Dingen, die sie tun. Die Welt ist pervertiert. Schaut auf die Straßen, schaut es euch einfach an. Oh my, überall. Nicht nur in Amerika, sondern überall. Es ist ein modernes Sodom. Es bleibt nichts übrig, als verbrannt zu werden. Und das ist alles, es wird weggeräumt werden. Gott wird es tun. Seine Gesetze verlangen es. Es muss auf diese Weise geschehen. Wenn ein Getreidehalm sein Leben ausgelebt hat, muss er vernichtet werden. Wenn eine Blume ihr Leben ausgelebt hat, muss sie sterben. Und die Zivilisation hat ihre Zeit ausgelebt. Das Gemeindezeitalter hat es ausgelebt. Die Konfessionen haben es ausgelebt. Das ist eine Zeit der Vereinigung. Es gibt eine vereinigte Nation, eine vereinigte Gemeinde, eine vereinigte Anstrengung. Wofür ist das ein Zeichen? Christus und seine Braut vereinigen sich. Das ist es, was es ist. Alles sind nur Schatten und Typen. Alles will vereinigt werden, also ist es ein Zeichen. Christus will sich mit seiner Braut vereinigen. Ein Hochzeitsmahl, das im Himmel stattfindet, also sollte es die Gemeinde in Aktion versetzen, wenn wir die Zeichen seiner Anwesenheit sehen. Oh mein Gott, all diese Dinge sind Zeichen für uns überall. Oh, wir sollten in Aktion sein. Wir sehen, wie der alte Prophet Jesaja, wozu selbst herrliche Menschen kommen. Wir sehen, was mit diesen Organisationen geschieht, die sich erheben und sagen, naja, da ihr nicht zu uns gehört, seid ihr auch nicht dabei. Wir sehen, was mit ihnen geschieht. Was verlieren sie? Genauso wie sie mit sündigen Aussatz, mit Unglauben behaftet sind, verlieren sie ihren Halt am Wort Gottes. Einige dieser Menschen versuchen es. Sie tauschen, verlieren ihren Halt am Wort Gottes und tauschen es gegen Glaubensbekenntnisse ein. Was bekommen sie dafür? Ein Durcheinander von Lepra. Das ist richtig. Wie der alte Ussia, der versuchte, den Platz des gesalbten Amtes einzunehmen und nichts weiter hat als einen Doktortitel oder so. Gott sucht keinen Doktortitel. Er sucht demütige Herzen. Jemanden, der ihm glaubt. Aber wir haben Männer genommen und sie zu Bischöfen und allem anderen erzogen, zu Kardinälen und so weiter, sie so weit erzogen, dass sie ein göttliches Amt mit einer fleischlichen Erziehung ausüben können. Wir brauchen die Taufe des Heiligen Geistes, um dieses Amt zu übernehmen. Der Heilige Geist ist unser Erzieher. Er ist derjenige, der sich unter uns zu erkennen gibt, das Zeichen der Stunde, der Endzeit. Aber wir, wie Hiskia, überhöht, sie meinen nur, sie könnten ihren Platz einnehmen. Sieh dir nur an, was die Auswirkungen der Vision mit dem Propheten gemacht haben. Nun, er war ein Prophet. Er war ein Gefäß für das Wort des Herrn, das zu ihm kam. Er war auserwählt, zum Propheten geboren. Schließlich gab er sein Leben und wurde mit einer Säge in Stücke gesägt. Aber wir finden heraus, dass dieser große Prophet, als er diese Vision vom Himmel sah und die Ordnung sah, wie Gott seine Männer vorbereitete, dass dies den Propheten veranlasste zu bekennen, dass er ein Sünder war. Und wir wollen so groß sein und eine Art von großem umgedrehten Kragen tragen, irgendeine Art von Kleidung, ihr wisst schon, die uns so heilig und ehrfürchtig aussehen lässt. Bei uns gibt es keine Heiligkeit. Wir können nicht heilig sein, die Heiligkeit kommt von Gott, seht ihr? Gewiss, es ist keine heilige Gemeinde, es ist kein heiliger Berg, sondern ein heiliger Gott. Das ist richtig. Nicht heilige Menschen, ein heiliger Gott. Es ist Gott in den Menschen. Petrus bezeichnete den Berg der Verklärung als den heiligen Berg, was bedeutet, dass der heilige Gott auf dem Berg war. Schaut ihn euch jetzt an, seht, aber es war ein heiliger Gott dort, die Gegenwart Gottes, was ihn heilig machte. Es ist die Gegenwart Gottes in unserer Mitte, die Heiligkeit bringt. Nicht meine Heiligkeit, nicht deine, sondern seine Heiligkeit. Seine Gegenwart ist es, die die Heiligkeit bringt. Wir sollten uns demütigen, uns in Ehrfurcht und Demut hüllen und sagen, Herr Jesus, nimm mich in dein Reich auf. Seine Heiligkeit, nicht unsere. Heiliger Geist, der Prophet gestand, ließ ihn sagen, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, ein Prophet. Gott, wir brauchen noch so eine Vision wie diese. Als er dort oben sah, da sah er diese reinigende Kraft Gottes. Jetzt beobachtet, was Gott tat. Er schickte einen der Seraphim und nahm die Zange, nahm eine heiße Kohle vom Altar, legte sie in seine Hände, kam, legte Jesajas Kopf zurück und berührte seine Lippen und sagte, deine Ungerechtigkeit ist weg. Dann lernte Jesaja eine weitere Lektion. Ich könnte das hier einwerfen. Es ist vielleicht nicht sehr passend, aber ich glaube, es ist es. Ist euch aufgefallen, dass Gott seine Propheten durch das Feuer reinigt, nicht durch Theologie oder ein Buch oder so? Seht ihr? Er reinigt sein Volk durch das Feuer, den Heiligen Geist, und das Feuer nicht durch die Erklärung von Glaubensbekenntnissen oder Büchern oder etwas, das man lernen muss, einen Haufen Gebete und so weiter. Er reinigt sie durch Feuer auf dem Altar. So bringt er sie in Ordnung. Das ist es, ja. So hat er seine Propheten am Anfang gereinigt. Als 120 in einem Obersaal waren, der Heilige Geist herabkam und die Feuerzungen auf sie niederkamen. Sie wurden gereinigt und waren bereit für die Versammlung. So reinigt Gott. Nicht durch Lernen, indem man einen Bachelor in Kunst oder einen Doktortitel erwirbt, sondern indem man heiliges Feuer vom Himmel bekommt, das die Lügen von den Lippen nimmt und die Fleischlichkeit aus einem herausnimmt, das Zeug wegbrennt, die Schlacke der Welt und seine Gegenwart hineinlegt und durch diese Person lebt. Heiliges Feuer ist das, womit Gott seine Gemeinde reinigt. Jesaja hat das gelernt. Wir sollten es lernen, dass Gott nicht durch Wissen reinigt. Er reinigt durch Feuer. Siehst du, wie er ist, ein Prophet, der in Ordnung ist. Jetzt reinigte er seine Lippen, nahm seine Ungerechtigkeit weg. Und nachdem er das getan hatte, bekannte er demütig und sagte, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, als er die Gegenwart Gottes sah. Folgt ihr mir? Die Versammlung sagt, Amen. Was wissen wir? Was wissen wir in diesem Augenblick? Wir sind in der Gegenwart Gottes. Das ist richtig. Wir sitzen in diesem Moment. Habt ihr, wir können es nicht begreifen, aber wir sind jetzt in der Gegenwart Gottes und sehen Gott. Glaubt ihr, dass er hier ist? Die Versammlung sagt, Amen. Gewiss, er ist hier. Wir, leere Stelle auf dem Tonband der Übersetzer. Ich bin euer Bruder. Aber er sagte, die Werke, die ich tue, sollte er auch ihr tun. Ist es das, was er gesagt hat? Die Versammlung sagt, Amen. Nun gut. Wenn er hier ist, ist sein Geist hier. Das ist es, was ihn ausmacht. Wenn wir uns selbst hingeben können und unsere eigenen Gedanken loswerden, so wie das hier keine Gedanken hat, so kann eine andere Stimme durch es sprechen. Das ist der Weg, wenn wir uns selbst entleeren können. Das ist das Geheimnis. Werde dich selbst los. Dann wird Gott, werdet euer eigenes Denken los. Werdet eure eigenen Wege los und dann lasst Gott gewähren. Wenn er Jesus Christus ist, derselbe gestern, heute und für immer, glaubt ihr das? Die Versammlung sagt, Amen. Glaubt ihm jetzt und schaut, ob es so ist. Ich habe diesen kleinen Kerl beobachtet, der hier direkt vor mir sitzt. Du hast keine Gebetskarte. Du, wenn Gott mir sagen würde, warum du da sitzt, glaubst du es? Es ist ein geistliches Problem. Du bist völlig überdreht und weißt nicht, was du tun sollst. Wenn das so ist, dann hebe deine Hand. In Ordnung, es ist alles vorbei. Nimm das Wort, was ich gesagt habe, und es ist vorbei. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Die farbige Dame, die dort hinten sitzt und zu ihm herüberschaut, hat ein Herzleiden. Glaubst du, dass Gott dich gesund machen wird? Sicherlich. Glaubst du? Die Schwester sagt Amen. In Ordnung, du kannst deine Heilung haben. Glaubst du, dass er derselbe ist wie gestern und dieser Mann, dieser weiße Mann mit der erhobenen Hand, glaubst du, dass ich Gottes Prophet bin, sein Diener? Ich kenne dich nicht. Du bist ein Fremder für mich. Hast du eine Gebetskarte oder sonst etwas? Du bist nur ein Mann, der hier sitzt. In Ordnung, du hast einen Tumor in deiner Kehle. Das ist richtig. Ist das richtig? Glaubst du mir, dass ich sein Prophet bin? Glaubst du mir von ganzem Herzen? Du hast noch eine andere Last auf deinem Herzen. Es geht um ein kleines Mädchen, dein Enkelkind. Sie hat eine schlimme Hand. Ja, das stimmt. Ist das wahr? Es gibt eine gute Verbindung. Ein Moment mal. Du bist nicht von hier. Du kommst aus Connecticut. Und dein Name ist Wilson. Dein Vorname ist Art. Art Wilson. Das ist genau richtig. Ist das wahr? Glaubst du es? Die Versammlung sagt Amen. Genau. Hier hinten sitzt eine Frau, eine farbige Frau. Sie sieht aus, als hätten sie einen gelben Mantel an. Ja, helles Gelb-Grün. Sie betet. Hast du eine Gebetskarte? Die Schwester sagt, brauche keine. Du hast keine Gebetskarte? Du hast keine? Du glaubst, dass ich sein Diener bin? Ich bin ein völliger Fremder? Wir sind zwei verschiedene Menschenrassen. Du aber, du betest, dass du, ja... Glaubst du, dass Gott mir deine Probleme sagen kann? Du hast einen Tumor. Ja, das ist richtig. Du hast auch etwas auf dem Herzen. Du betest gerade. Es ist ein Freund, der Nierenprobleme hat. Wenn das stimmt, dann hebe deine Hand. In Ordnung. Jetzt kannst du deinen Wunsch äußern. Ich fordere deinen Glauben heraus. Was ist es? Als der Prophet sah, dass er im Angesicht Gottes war, demütigte er sich. Seht, erst demütigte er sich, dann reinigte ihn das Feuer. Und nachdem das Feuer ihn gereinigt hatte, war er ein gereinigter Jesaja. Als er die Stimme Gottes hörte, die sagte, wer wird für mich gehen, trat er in Aktion. Hier bin ich, sende mich. Oh mei, als die Feuerkohle den Propheten berührt hatte und ihn so rein machte, wie man nur rein sein kann. Als die Stimme Gottes sagte, wer wird gehen für mich? Da antwortete er, Meister, hier bin ich, sende mich. Amen. Das war der Ruf des reinen Jesaja, nachdem der Heilige Geist ihn gereinigt hatte. Er brauchte keine Seminarerfahrung. Er brauchte keine Bucherfahrung. Er war durch das Feuer Gottes gereinigt und zum Handeln aufgerufen worden. Und was war das? Als er Gott in Aktion sah, ging er in Aktion. Wir sehen Gott in Aktion. Es ist die Zeit für die Gemeinde, in Aktion zu treten und ein Beispiel dafür zu sein, was Gott ist. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Wie viele Menschen wollen jetzt all ihre Fehler und alles bekennen und sagen, Gott, reinige mich. Heile den jungen Mann, als die Feuerkohle den Propheten berührt hatte. Lasst uns aufstehen. Ich werde hier aufhören, es ist schon spät. Glaubt ihr jetzt von ganzem Herzen? Ich möchte, dass ihr eure Häupter neigt. Erinnert euch, nachdem er Gott gesehen hat, da ist es wieder. Amen. Jetzt kann alles passieren. Alles kann passieren, als die Feuerkohle den Propheten berührt hatte und ihn so rein machte, wie man nur rein sein kann. Als die Stimme Gottes sagte, wer wird gehen für mich? Da antwortete er, hier bin ich, sende mich. Sprich, mein Herr, hebt eure Hände jetzt. Oh, sprich, mein Herr, sprich und ich werde schnell sein, dir zu antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr, sprich und ich werde antworten. Herr, sende mich. Oh, Millionen sterben jetzt in Sünde und Schande. Schaut auf eure Straßen. O höre auf ihren traurigen und bitteren Schrei. O eile, Bruder, eile zu ihrer Rettung. Antworte schnell, Herr, hier bin ich. Sprich, mein Herr, jetzt wirklich ernsthaft, sprich, mein Herr. Sprich, und ich werde schnell sein, dir zu antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. Sprich, und ich werde antworten. Herr, sende mich. Lasst uns die Hände auf unser Herz legen, während wir summen. Mach dein Bekenntnis. Sag, Herr, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich bin eine Frau mit unreinen Lippen. Lasst uns ein echtes Bekenntnis ablegen. Dann werden wir eine echte Erweckung erleben. Zuerst müsst ihr gereinigt werden. Schaut, der Prophet musste erst gereinigt werden. Das Feuer berührte ihn, dann war er in Aktion. Herr, gib mir einen Eifer in meinem Herzen. Lege etwas in mich, das ich nicht habe, Herr. Lege deine Liebe und dein Feuer in mich, dann sende mich. Nun legt euer Bekenntnis ab. Glaubt Gott von ganzem Herzen. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. O sprich, und ich werde dir schnell antworten. Sprich, mein Herr, sprich, mein Herr. Sprich, und ich werde antworten. Herr, sende mich. Bruder Branham beginnt zu summen, der Übersetzer. Das macht ihn so rein, wie man nur rein sein kann. Als die Stimme Gottes sagte, wer wird gehen für mich? Da antwortete er, Herr, hier, sende mich. Sprich, jetzt lasst Gott zu euren Herzen sprechen. Wirklich demütig, lieblich, ehrfürchtig in seiner Gegenwart. Jeder Sünder, jeder Heilige, das ist für uns alle. Es ist für mich. Es ist für alle. Hier ist seine Gegenwart. Er ist hier, wie er sagte, dass er es tun würde. Das Zeichen, von dem er sagte, dass wir es bekommen würden. Hier ist er. Während die Musik samt spielt, lasst uns einfach unser Unrecht bekennen. Ich bin noch nichts. Dennoch, Herr, sprich zu meinem Herzen. Reinige mich zuerst, Herr. Sende den Heiligen Geist und reinige mich. Ich weiß, ich bin in deiner Gegenwart. Ich sehe dich, wie Jesaja dich sah, in Bewegung. Der Ort ist jetzt nicht mehr voller Rauch, sondern voller Licht, voller Herrlichkeit. O Herr Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, wenn wir dies bedenken, sehen wir, was mit hochgestellten Menschen geschieht. Sie waren alle Vorbilder für uns. Wir sehen, was Demut und Gebet für die Erlösten bedeutet. Ich bete, himmlischer Vater, gerade jetzt für diese Zuhörer und für mich selbst. Herr, nimm alles von mir, was nicht ist, so wie du. Ich möchte, dass du in mir lebst, Herr. Ich möchte, dass dein Geist mit den Vorherrschaften. Ich möchte, dass du so vollständig in mir lebst, dass ich nicht mehr ich selbst bin, dass ich einfach in dir gehe und rede und lebe. Gewähre es, Herr. Hier bin ich. Reinige mich, Herr. Reinige diese Gemeinde. Reinige uns alle gemeinsam. Nimm Krankheiten, nimm Sünde, nimm Unglauben, nimm Zweifel, nimm alles heraus. Lass den Heiligen Geist jetzt mit einer Feuerkohle vom Altar kommen, einem neuen Pfingstfeuer und jedes Herz hier drinnen reinigen. Nimm uns, Herr. Wir sind dein. Wir glauben an dich. Gewähre es, Vater. Sprich, mein Herr. Sprich, und ich werde antworten. Herr, sende mich. Alle, die ihr wollt und gewillt seid und euer Leben Christus geweiht habt, von Neuem, gerade jetzt, und euch in seiner Gegenwart weihen wollt. Wenn ich anfangen würde, das zu rufen, was ich gesehen habe, würde ich glaube, es würde jetzt jeden hier drin brauchen. Ich kenne dich. Du weißt, ich würde nicht hier stehen und das als Diener Christi sagen, wenn es nicht überall so wäre. Ihr seid jetzt in der Lage, ein neues Pfingsten zu beginnen. Das ist wirklich wahr, Freunde. Demütigt euch einfach, bedeckt euer Gesicht, bedeckt eure Füße, kommt ihm einfach nahe, verneigt euch und bekennt euch und glaubt. Wollt ihr das tun? Wenn ja, hebt einfach eure Hände hoch, während wir »Sprich, mein Herr« singen. »Sprich, mein Herr«, betet jetzt, »Sprich, mein Herr«, sprich und ich werde schnell sein, dir zu antworten. »O, sprich, mein Herr«, »Sprich, mein Herr«, sprich und ich will antworten, Herr, sende mich.